Lord, let me know mine end and the number of the days, that I may be certified how long I have to live. Das ist aus dem 39. Psalm aus der Bibel. Das ist, glaube ich, mein erster Podcast, der mit einem Bibelzitat anfängt. Und damit erstmal herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer komplett neuen Ausgabe des Respublika-Podcasts. Na, mein Name ist Paul Gäbler und heute in der 10. Folge werden wir uns mal einem Thema zuwenden, was wir bis jetzt noch fast gar nicht im Podcast hatten. Ich beschäftige mich diesmal sehr ausführlich und sehr intensiv mit Musik. Musik hat nochmal einen eigenen Stellenwert in meinem Leben, weil meine Eltern Musiker sind, meine Familie ist eigentlich größtenteils Musiker, mein großer Teil meines Freundeskreises machen Musik, also es ist ein sehr, sehr schönes und sehr intensives Hobby, was ich verfolge. Und deswegen habe ich mir auch immer mal vorgenommen zu sagen, na gut, ich möchte jetzt einmal mal eine Folge machen, wo ich mich nicht nur musikhistorisch, sondern auch musiktheoretisch mit Musik auseinandersetze. Ich habe mir dafür jetzt passend zur Weihnachtszeit 4 Stücke genommen zu einem ganz bestimmten Thema. Und zwar, das ist ein wenig deprimierend natürlich, aber Weihnachten ist ja auch die Zeit, wo wir uns vielleicht auch mal Gedanken machen um Leute, denen es nicht so gut geht. Es geht nämlich um Musik, die im Wissen des Komponisten geschrieben wurde, dass es vielleicht das letzte Stück ist, was sie schreiben werden. Das heißt, die Komponisten waren entweder schwer krank, sie standen kurz vor dem Tod oder konnten es zumindest erahnen. Wie das genau jetzt mit den einzelnen Stücken und dem Komponisten nochmal zusammenhängt, werden wir jetzt aber nochmal im Laufe des Podcasts klären. Und wenn ich von wir spreche, da meine ich natürlich nicht nur mich, sondern ich meine mein Gast, den ich heute hier im Studio habe, beziehungsweise eigentlich bin ich eher Gast in seinem Studio, muss man dazu sagen. Ich begrüße zu meiner Seite Johannes Wolf. Hallo.
Hallo, freut mich sehr, dass ich dabei bin.
Wunderbar. Johannes, wer bist du und woher kennen wir uns eigentlich?
Gute Frage, Paul. Wir haben gerade festgestellt, dass wir uns seit 17 Jahren kennen. Das heißt, da waren wir beide noch Kinder. ich würde sagen, genau muss man da gar nicht ins Detail gehen, sondern wir sind einfach schon sehr, sehr lange sozusagen unterwegs, würde ich denken.
Was machst du beruflich? Womit verdienst du dein Geld?
Ich verdiene mein Geld im Moment vor allem mit Chorleitung. Ich habe Chorleitung studiert zuletzt in England, habe mich also gerade auch mit englischer Chormusik sehr intensiv auseinandergesetzt und habe davor Musiktheorie studiert bei Hartmut Flath an der UdK, der auch immer diese Radiosendung auf Radio 1 macht und vor allem Popstücke analysiert, der aber in beiden Feldern Pop und Klassik total gut unterwegs ist, und das hat total gut für mich gepasst.
War das so dein Plan, so nach dem Abi zu sagen, okay, ich werde jetzt einfach Chorleiter? Das ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Job, den man direkt so im Kopf hat, könnte ich mir vorstellen.
Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich habe ich nach dem Abi nicht gewusst, was ich mache was ich machen soll, und habe dann glücklicherweise diesen Prof entdeckt an der UdK, der eben Musiktheorie als Studium anbietet, was völlig nerdy und bescheuert ist, aber es hat so viel Spaß gemacht. Also wir hatten jahrelang einfach ein irre intensives Studium.
Ja, ich hab mir deswegen auch genau dich als Gast jetzt hier für den Podcast ausgewählt, weil du nicht nur musiktheoretisch unglaublich bewandert bist, sondern auch noch das große Talent hast, das aber so zu erklären, dass auch ein musikalischer Komplettlaie, der noch nie was von Harmonielehre sonst also ich irgendwie gehört hat, das trotzdem auch nachvollziehen kann, was da passiert. Das ist ein Können, was nicht viele haben. Oder sagen wir mal, ich kenne Leute, die zwar in ihren Fächern wahnsinnig gut sind, aber wenn es dann darum geht, das so zu erklären, dass jetzt auch dass irgendwie Peter von der Straße das versteht, dann ist vorbei.
Gut, damit ist die Latte jetzt natürlich auch so hochgehängt, dass es jetzt auch gut werden muss.
Das war genau der Plan. Sehr gut. Wir haben jetzt, wie gerade einleitend gerade gehört, den 93. Psalm komponiert von Hubert Parry. Hubert Parry ist ein britischer Komponist. Ich glaube, er war danach noch sehr lange am College, am King's College in London noch Professor für Musikgeschichte. Hat dann später die Uni aber komplett geleitet. Und kannst du was zu Parry erstmal generell erzählen? Was muss man über ihn wissen? Ich glaube, er ist ja nicht allzu bekannt. Ich schätze mal, auch den Hörerinnen und Hörern dürfte er jetzt nichts sagen.
Also Parry ist, glaube ich, total unbekannt, vor allem in Deutschland, ne? Und da muss man eben einen Riesenunterschied machen zwischen was ist auf der Insel, also was ist in England oder in Großbritannien bekannt und was ist auf dem Festland bekannt. Da gibt es nämlich einen großen Unterschied. Ne? Der Ärmelkanal, der sorgt dafür, dass da sehr viel untergeht. Und gerade dadurch, dass in der Musikgeschichte eben der deutschsprachige Raum so eine Vormachtstellung hat, gehen da britische Komponisten, die sich stilistisch aber in Deutschland orientieren, eben schnell unter. Ne? Und Parry ist jemand, der sich auf jeden Fall an Brahms orientiert, der auf jeden Fall deutsche Musikgeschichte aufgesogen hat und ein großer Liebhaber war von dieser Kultur und dieser Musik. Das heißt, England hatte ein großes Problem, sich sozusagen selber zu definieren und abzugrenzen. Und so landläufig heißt es eben, naja, Purcell war so der berühmte Komponist aus diesem Erdteil sozusagen, und dann kam bis Britain erstmal gar nichts für ein paar Jahrhunderte. Und das ist natürlich ein Schicksal, was dann sehr viele Komponisten oder worunter sehr viele Komponisten gelitten haben. Und Perry gehört dazu. Ich glaube, in Amerika ist er auch wird er auch öfter aufgeführt, aber in Deutschland eben nicht. Und das ist für uns natürlich irgendwie toll, sich dann mit so einem Komponisten zu befassen.
Wie bist du auf Perry gestoßen? Ich schätze mal jetzt durch dein Studium in England?
Nee, lustigerweise vorher schon durch einen Chorleiter, mit dem ich hier gesungen habe. Und der hat den entdeckt, oder dem wurde er empfohlen in Amerika. Und ich habe dann aber, als ich in England war, also ganz viel auf einmal Perry gesehen. Also dann ist er mir ganz oft begegnet. Und da war er auch sozusagen gang und gäbe. Gerade dieser Zyklus ist eben sehr, sehr bekannt. Gibt aber noch andere Sachen, die auch immer wieder aufgeführt werden in England.
Ja, du hast den Zyklus jetzt direkt schon angesprochen. Also das Stück, woraus ich ja auch jetzt mein, das wir besprechen, ist Teil eines Liederzykluses. Wie ich tatsächlich gestern noch rausrecherchiert habe, gab es ursprünglich mal 5 Stücke, die in diesem Zyklus reingehören. Es gibt auch Druckfassungen, wo dann wirklich steht 5 Songs of Farewell. Also Songs of Farewell ist der Übertitel dieses Werkes. Es gab allerdings dann noch 1918 ein 6. Stück, was dazu komponiert wurde, und zwar ebenfalls von Hubert Perry. Hubert Perry war Professor in London, hat schon 1914 halt mitbekommen zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, wie viele seiner Studenten eingezogen worden sind, teilweise nicht wiedergekommen sind oder vielleicht doch wiedergekommen sind, aber dann schwer verwundet, teilweise auch bis an ihr Lebensende gezeichnet von diesem Krieg. Dazu war Perry ein extrem großer Deutschland-Fan. Du hast gerade schon gesagt, Händel, hörst du auf jeden Fall immer sehr viel raus aus seinen Stücken, meintest du ja mal.
Achso, ich habe Brahms gesagt.
Händel ist auch...
Händel kommt später.
Händel kam ein bisschen anders, aber hat auch definitiv was mit England zu tun. Aber ja. Nee, du meinst Brahms natürlich.
Ja.
Also Perry war ein großer Fan der deutschen Kultur und hat extrem darunter gelitten, dass plötzlich dass zwischen diesen beiden Ländern, also dem Land, dem er angehört, und dem Land, was er so gern hat, auf einmal ein Krieg entsteht. Und ich glaube, gerade dieser Schmerz, wenn du wirklich mitbekommst, deine Studenten sind jetzt einfach weg und kommen nicht wieder.
Total.
Es muss fürchterlich sein. Also das ist ganz schlimm, gerade weil man selber auch dann auch so außen vor ist, weil klar ist, okay, ich werde damit nichts mehr zu tun haben, aber die müssen das jetzt alles irgendwie ausbaden. Dieser Song of Farewell, das Lord Let Me Know Mine End, ist allerdings komponiert 1918. Das hat sich also noch so, wurde so ein bisschen dazu geschummelt. Perry hat die Aufführung selber nicht mehr erlebt. Er ist kurz nach Vollendung des Stückes ist er an der spanischen Grippe erkrankt und dann auch wenige Monate später dran gestorben.
Und da sind sehr viele Menschen dran gestorben.
Ja, das war eine sogenannte Pandemie. Da ging es richtig ab auf jeden Fall, ja. Und die Uraufführung tatsächlich dieses Stückes war zu seiner Beerdigung. Also mehr Drama geht ja eigentlich nicht. Nun wollen wir jetzt aber so ein bisschen mal in die Komposition reinfummeln, und ich zeige dafür jetzt einfach mal den nächsten Clip. Die gehen immer so circa eine Minute, teilweise Ticken mehr. Und das hat sehr wehgetan, dieses Stück zu schneiden, muss man tatsächlich sagen, weil es sind 10 Minuten wunderschöne Komposition. Es ist so diese Schwelle, finde ich zumindest, so zwischen Romantik und Moderne. Also es ist noch sehr romantisch komponiert, es ist noch sehr klassisch orientiert. Hochromantisch bis zum geht nicht mehr, aber man merkt schon so eine gewisse Tendenz, dass man auch mal andere Sachen jetzt ausprobieren möchte. Also den Chorklang eher als Cluster zu verstehen und nicht unbedingt immer als ein harmonisches Grundwerk. Wir hören uns jetzt einfach mal eine Stelle an, die mir zumindest, wo ich immer sehr deutlich höre, es geht hier um Tod, und Perry hat zumindest, mein Gefühl zumindest, geahnt, dass es mit ihm vorbeigeht. Every man living is altogether vanity. für mich eigentlich eine meiner Lieblingsstellen aus dem Stück, obwohl man da nicht, echt nicht mal aufhört zu sagen, welches da seine Lieblingsstellen sind. Wir haben ja dort dieses wiederkehrende Motiv mit dem Vanity, was die Männer wiederholen, fast schon so ein bisschen, ja, schon ein bisschen, wie sagt man denn?
Erbarmungslos eigentlich. Ja, also ja. Es geht um eine Unaufhaltsamkeit, ne? Also man merkt wirklich deutlich, dieser Mensch setzt sich mit dem Tod auseinander, mit dem eigenen Tod, aber auch mit dem Tod von tausenden Menschen, die im Moment sterben, ne? Wir haben den Ersten Weltkrieg gerade. Und diese Vanity, die wird von den Männerstimmen in jedem Takt neu wiederholt und es ändert sich nicht, sondern es bleibt wirklich da stehen, ne? Also wir haben keine Veränderung. Gut, die Frauen haben dann diese Melodie darüber, aber es ist es steht, ne? Also was die Männer machen, das ist sozusagen kehrt immer wieder. Mhm. Und die befinden sich in Fis-Moll. Wir haben hier dieses Keyboard und die Frauen gehen dann aber nach D-Dur, also das heißt. Und diese beiden Tonarten hängen zusammen über den Ton Fis. Wir haben einen gemeinsamen Ton, beziehungsweise zwei gemeinsame Töne, Fis und A. Und deswegen ist das Gehör, lässt sich das Gehör darauf ein, ne, diese beiden Tonarten miteinander zu kombinieren. Und das ist eine Großterzbeziehung, die später auch immer wieder noch eine Rolle spielen wird, jetzt bei den Beispielen, die wir noch besprechen. Wir haben also jetzt hier ein Bewegen zwischen zwei Welten. Wir kennen diese Bewegung auch, oder diese harmonische Bewegung aus den James-Bond-Filmen. Das sind auch diese Terzbezüge, die einfach immer dieses wie wird mir jetzt ausdrücken, ne? Also dieses Umwandeln.
Huiuiui, wo geht das denn jetzt gerade
hin? Genau, richtig, Motto, ja, ja, genau.
Ja. Die Stelle wird tatsächlich später nochmal zitiert. Also es gibt, die Stelle kommt gleich nochmal. Ich kann es jetzt schon so ein bisschen spoilern eigentlich, denn da muss man eigentlich schon mal direkt darauf achten, dass es umgedreht ist. Also auf einmal singen nicht die tiefen Stimmen des Vanity, sondern auf einmal singen die hohen Stimmen des Vanity. Und ich glaube, es ist Alt und Bass, die dort dann die Melodielinien auf einmal dann da drüber legen. Also ähnlicher Aufbau, aber halt dann mündet es auch noch einen wunderschönen Dur-Akkord. Aber dazu später. Hören wir jetzt einfach doch direkt den nächsten Clip an. Das läuft auch wunderbar. I became dumb, it opened not my mouth. Also so kann man halt auch kompositorisch taub werden oder stumm werden. Das Verstummen, genau. Halt schön ausdrücken. Es ist eigentlich nur ein Ton und dann, das erklärst du bestimmt gleich nochmal, was da harmonisch gerade passiert. Das ist ja eigentlich erstmal, denkt man, sehr, sehr einfach und dann kommt auf einmal ein Akkord rein, mit dem man so erstmal nichts anfangen kann.
Also Perry benutzt diese Bibelsprache, ne? Sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Also du hast gerade angesprochen, dieses Verstummen. Ich werde verstummen und meinen Mund nicht öffnen. Ne? Ich meine, das ist das, was passieren wird. Ne? Also es geht die ganze Zeit darum. Vorher bei der Vanity-Stelle ging es um diese Art Vergänglichkeit, ne? Also beziehungsweise die Sinnfrage wird gestellt, ne, nach dem Leben. So. Und diese Fragestellung ist in der Stelle, die wir gerade gehört haben, auch drin. Wir haben nämlich eine Fragefloskel ganz am Ende bei dieser Stelle. Also dieses ist ein musikalisches Fragezeichen, was ganz oft auftritt. Und wir haben das hier nochmal, dann direkt danach wird es sequenziert. Und auch das ist wieder diese Fragestellung, das ist Jahrhunderte alt, diese harmonische Wendung, die einfach zu einem Fragezeichen gehört. Auch wenn der Text an der Stelle kein Fragezeichen hat, ne? Aber es ist natürlich es sind sehr viele Fragen im Raum. Dieser Text ist ist sehr emotional, spricht auch von einem großen Unverständnis. Ne? Was soll das? Warum? Ne? Das wird ständig gefragt. Und davor, also dieses Verstummen, das ist ein ganz hohler Klang. Ne? Wir haben diesen Chor hier, der wirklich auch harmonisch sehr, sehr langsam überhaupt voranschreitet. Die Musik bleibt stehen. Das ist irre an diesem ganzen Stück, dass es so ein Auf und Ab ist. Ne? Also auch ein emotionales Auf und Ab. Und dann kommen eben auch diese Tonkleckse, wie du eben schon angesprochen hast, die sich eben zusammensetzen aus einem verminderten Akkord. Aber dann kommt eben ein Basston dazu, der das Ganze wirklich zu etwas macht, was man harmonisch nicht mehr so genau definieren kann. Und das kriegt so was Düsteres, etwas nicht Greifbares. Und das passt sehr gut zu dem, natürlich sehr gut zu dem ganzen Thema.
Ich finde es beim Maufer dann auch so stark, wenn dann der ganze Chor nochmal aufgeht. Also es ist auch hier in dieser Aufnahme war unglaublich toll gesungen, Spitzenchor. Und dass das Maufer nochmal so ein krasses Decrescendo nochmal bekommt, auf einmal geht, also als würde der Mund aufgehen eigentlich, genau in dem Moment nochmal. Ja. Starke Komposition. Die nächste Stelle ist die ich bereits schon angeteasert habe. Das wird sozusagen nochmal zitiert, was bereits schon davor angeklungen ist. Generell mal nochmal der Hinweis, das Stück ist, wie gesagt, es geht eigentlich 10 Minuten. Ich habe es jetzt irgendwie in so einer, ich glaube noch nicht mal 3 bis 4 Minuten Version zusammengestrichen, was man eigentlich nicht tun sollte. Wie gesagt, es ist ein fantastisches Stück, das man natürlich in seiner Gänze zu genießen hat. Also nochmal der Aufruf an alle, hört es euch auf jeden Fall an. Ich werde auf jeden Fall das auch nochmal verlinken. Jetzt mit YouTube Music, mit YouTube Music ist das ja alles so entspannt möglich. Und man kann jetzt einfach, ohne sich Sorgen zu machen, das einfach da reinwerfen. Hören wir uns genau diese Stelle doch nochmal an. Every man therefore is but vanity ist wieder der Text. Und wie bereits angekündigt, na, jetzt hat's getauscht. Jetzt singen nicht die hohen Stimmen die Melodie, sondern die Tiefen, also Bass und Alt machen die Melodie. Und das Vanity wird jetzt von den Sopränen und den Tenören übernommen.
Ja, also diese Vanity, die zweite Vanity-Stelle klingt fast wie eine Auflösung, also wie etwas, also als hätte man das jetzt angenommen, ne, die Tatsache, also als würde man es jetzt akzeptieren, das steckt für mich musikalisch in der Stelle auch, also vorher hatten wir den gleichen Text, schwanken zwischen diesen beiden Tonarten, ne, und das hatte noch sehr viel mehr Fragezeichen und jetzt ist es eigentlich eher eine Bestätigung, ne, und diese Melodie, die dann im Bass und im Alt kommt, die ist auch, also eine sehr lamentöse, traurige Melodie, die aber gleichzeitig auch sagt, ich akzeptiere das, ich nehme das hin. Ne? Also, und das ist, also das geht über diese 10 Minuten auch ständig hin und her. Ne? Also diese beiden Pole zwischen überhaupt nicht akzeptieren wollen, dass es zu Ende geht und andererseits eben auch dann wirklich sagen, ja, es ist soweit. Ne? Also das ist heftig, das ist wirklich ja. Ganz, ganz düsterer Stoff.
Das ist wirklich das Ding bei diesem Stück. Wir hatten es, oder müssen wir noch mal ein bisschen weiter ausholen, du leitest ja auch hier in Berlin einen Chor, an dem ich ja auch mitsinge, auch mein Gruß hier an alle Vokalsystemsänger, die hier zuhören.
Hey!
Wir kommen zum Chor, aber auch noch mal zum Schluss dieses Podcasts. Und wir hatten dieses Stück bereits vor 2 Jahren mal gesungen, wo ich tatsächlich leider in der Saison, in der Phase nicht dabei war. Kannte das Stück halt dann aber auch und erst als ich mich darüber belesen hatte oder wusste halt, worum es in dem Stück halt geht, beziehungsweise was ja noch dahinter steckt beim Komponisten, dass er es halt wirklich mit dem, also es sein letztes Stück halt gewesen ist, da kannst du dieses Stück halt nicht mehr normal hören, ohne natürlich sofort dran zu denken und jede Stelle natürlich vielleicht auch manchmal viel zu überinterpretieren. Aber das ist ja immer dann, das ist ja das Schöne bei Musik. Es gibt ja eigentlich nicht wirklich ein Überinterpretieren.
Nee, glaube ich auch nicht. Also. Glaube ich auch nicht. Und dieses Wissen um Umstände macht ja auch nichts kaputt. Ne? Es gibt ja auch immer wieder dieses Klischee von, man darf gar nicht so viel darüber reden oder nicht so viel darüber wissen, damit das Gefühl noch bleibt. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Also je mehr wir sozusagen auch uns mit der Musik auseinandersetzen und auch mit den Komponisten auseinandersetzen, desto intensiver können wir ein Stück auch erleben, ne? Also ganz, also ich erlebe das ganz stark so und habe auch bisher die Erfahrung gemacht mit anderen.
Ja, weil Leute sich dann weigern, Gedichte zu analysieren, weil damit macht man ja die Poetik kaputt.
Genau, und mit Musik ist es ja das Gleiche. Ne? Du studierst Musiktheorie, warum? Dann zerfaserst du doch alles. Ja, natürlich zerfaser ich alles, aber danach kann ich erst alle Pflanzenarten, die es gibt, erst entdecken in ihrer Schönheit. Ne? Vorher sehe ich das schon eine Blumenwiese. Ne? Also das ist eben der Unterschied.
Ich könnte mir beim Zerfasern halt vorstellen, dass es auch manchmal frustriert ist, weil man nicht weiterkommt oder weil man das Gefühl führt, okay, nee, ich bin hier auf einer völlig falschen Fährte gerade unterwegs, die führt mich gerade nirgendwo hin, wenn ich diesen Weg gerade nochmal gehe im Stück.
Das stimmt.
Hattest du das schon? Oder?
Ja, es gibt natürlich irgendwelche falschen Fährten, also dass man irgendwie sagt, das ist jetzt ein Trauermarschrhythmus und am Ende kommt raus, nee, das ist einfach nur ein Label, was ich gerade gegeben habe irgendwie und das ist peinlich und stimmt einfach nicht. Aber andererseits gibt es natürlich auch so viel Interpretationsspielraum, der uns die Möglichkeit gibt, eben eine Welt zu eröffnen und das ist natürlich auch irgendwie, als Komponist ist es, glaube ich, was sehr Schönes, wenn ich was in die Welt setze und damit wird dann ganz viel gemacht. Also ich weiß nicht, wenn Perry diesen Podcast hören würde, würde er sich wahrscheinlich freuen, dass wir sozusagen uns hier 100 Jahre später, ziemlich genau, eigentlich ganz genau 100 Jahre später.
Exakt 100 Jahre später,
uns hier hinsetzen und über seine Musik sprechen.
Das stimmt, es fällt mir, ich glaube, er ist im Oktober oder November 2018 ist er gestorben. Ja. Also, on the point. Also Februar 2019 war die Beerdigung und die Uraufführung dieses Stückes. So gesehen hätten wir noch 2 Monate warten müssen, um es richtig komplett rauszuhauen, aber so geht's, glaube ich, auch. Was du gerade meintest, dass ein Komponist sich ja dann auch freut oder auch ja gerade auch seine Triebfeder ist, halt was zu schaffen, womit du dich künstlerisch oder womit sich andere künstlerisch beschäftigen. Das ist ja generell die Triebfeder, nicht die hinter jeder Kunst steckt. Und wenn ich ehrlich bin, ist es auch eine Triebfeder, die jetzt auch zum Beispiel hinter meinem Podcast steckt. Also selbst wenn das ganze Ding sich im Sande verläuft, weiß ich, ich kann in 20 Jahren auf diese Dateien zugreifen und kann mir die anhören und habe ein wunderbares Zeitdokument darüber, wie ich mit Anfang, Mitte 20 so drauf war, was ich so gedacht habe, was ich so wollte. Und schon das dafür zu haben, völlig egal, an wen es dann letztendlich nochmal weitergeht, ist schon, finde ich, Ansporn genug.
Und das ist mega wichtig. Also auch für jeden Kunstschaffenden oder nicht nur Kunstschaffenden, sondern letztendlich für jeden Schaffenden. Ne? Dass dieser Trieb da ist von, ich möchte etwas, was erhalten bleibt, irgendwie geben. Ne? Also dieser Traum von, es ist eben nicht Nichtigkeit und nicht Vergänglichkeit, keine Vanity, sondern es bleibt etwas von mir. Ne? Ich glaube, das haben auch alle Komponisten oder alle Songwriter und Komponisten, mit denen wir uns heute beschäftigen, auch gemeinsam. So, ne? Dieser Drang nach, ich möchte, dass etwas übrig bleibt. So, ne? Und das ist ja tragisch und schön zugleich.
Ja. Es ist, das ist genau der rote Faden, der sich jetzt halt noch durch die nächsten Stücke ziehen wird. Gerade halt dieses Wissen von dem Komponisten, das ist jetzt vorbei. Und das sind alles Komponisten, die an sich schon irgendwie ihr Werk erfüllt haben. Bei Perry jetzt ist jetzt nicht mega bekannt, aber ich glaube, der war jetzt nicht verbittert, saß jetzt nicht verbittert drum und dachte, es war jetzt irgendwie ein verfuschtes Leben. Da gibt es auch ganz andere Biografien von Komponisten, die wirklich erst nach ihrem Tod zu einem Ruhm und Berühmtheit angekommen sind. Das ist bei unseren Vieren jetzt alles nicht der Fall. Aber trotzdem ist natürlich immer noch dieser Abschiedsschmerz halt dann da. Und dann halt auch dieses Gefühl, ich möchte euch jetzt aber nochmal zum Schluss was abliefern, was wirklich mega geil ist und wo ihr euch alle noch 100 Jahre später, wie in diesem Fall, noch drüber freuen könnt. wir hören die letzten, ich glaube, knapp 2 Minuten vom Perry jetzt nochmal durch. Achtet vor allem einfach drauf, wie unglaublich schön der im Schlussakkord der Chor das nochmal interpretiert. Nochmal ein kleines Decrescendo gibt, nochmal zurückgeht in der Lautstärke. Viel Spaß damit. Ach, Gänsehaut. Man möchte eigentlich gar nichts mehr dann sagen, ne?
Ja, man kann natürlich noch sehr viel sagen und gleichzeitig auch ewig schweigen. Ne? Das passt beides auf jeden Fall.
Ja, es ist Wahnsinn. Wie gesagt, komplett anhören. Eine Anmerkung habe ich noch zu, oder möchtest du noch kurz?
Ja, zu dem Schluss würde ich auch noch einen Einfall, aber
dann
können es auch.
Dann sag erstmal was kompositorisch zum Schluss. Ich mache da noch einen kleinen Kommentar zum Text, beziehungsweise zu dieser Psalmvertonung.
Genau, also am Ende haben wir halt dieses laute Forte, before I go hence and be no more seen. Und der Text im Ganzen heißt ja so viel wie, also verschone mich, dass ich noch einmal Kraft gewinnen kann, Kraft tanken kann, bevor ich gehe. Ne? Und da ist genau wieder dieses, ich möchte noch einmal sozusagen, bevor ich gehen muss, möchte ich noch einmal etwas auf den Weg bringen. Etwas erleben, genau. Und das ist einfach auskomponiert, genau diese Emotion. Also wir haben Lass ab von mir. Hier singt der Chor in sehr vielen verschiedenen Stimmen verteilt. Also die 8 Stimmen sind sozusagen selbstständig. Es ist nicht einheitlich, sondern es ist eher ein Gefühl von sehr vielen Stimmen, die sozusagen sprechen. Es ist noch nicht geordnet und nicht zusammengefasst. Und das wird immer leiser und leiser. Das heißt, es ist schon ein Gehen eigentlich da. Ne? Und dann kommt dieser große, strahlende Schluss in D-Dur. D-Dur als Tonart der Erhabenheit. Also D-Dur wird oft benutzt als majestätische Tonart auch. Ne? Also auch musikgeschichtlich. Und das sind natürlich Sachen, die kein Zufall sind, sondern Komponisten haben das gegenseitig voneinander abgeguckt. Man kann nicht sagen, die Tonart steht dafür und die dafür. Aber es gibt bestimmte Tendenzen. Und D-Dur ist es also mit diesem Majestätischen auf jeden Fall zu verknüpfen. Und da ist, also das ist wie ein Mensch, der im Sterben liegt und dann sich nochmal aufrafft. Und das gibt es ja ganz oft belegt, dass Menschen kurz vor ihrem Tod auf einmal nochmal diesen Energieschub kriegen, bevor sie dann am nächsten Tag oder am selben Abend oder so dann doch auch sterben. Ne? Und man sich sozusagen wundert und man zwischendurch Hoffnung schöpft, dass sie doch noch weiterleben können. Und genau das passiert hier. Also in den letzten 8 Takten von dem Stück gibt es dieses Aufbäumen in einem strahlenden Kontext, der auch die gleiche Tonart ist wie die Eingangstonart, eine natürliche Wahrung der Form. Ich meine, dieses Stück geht durch tausende Tonarten zwischendurch, um genau diese emotionale Achterbahnfahrt auch darzustellen. Aber es endet eben mit diesem großen Aufbäumen am Ende. Und das hat sowas Schönes und Ergreifendes und gleichzeitig natürlich auch was sehr Tragisches. Ne? Das ist das Irre an diesem Schluss.
Ich finde besonders halt diese Schlussformulierung halt so gut. Es ist halt nicht, ich bin tot, sondern and be no more seen. So, das ist entweder es ist sehr britisch oder es ist einfach einfach wunderschön gesagt, finde ich. Also es,
genau,
ich bin dann weg und ich werde nicht mehr gesehen.
Aber vielleicht bin ich noch da, ne?
Das, ganz
dahinter,
genau.
Dahinter
ganz
steckt
genau.
Auch diese Hoffnung, ne?
Genau, das ist halt dann wieder Bibel und Religion in dem Fall. Generell noch zum Text. Es gibt, das ist wie gesagt der 39. Psalm. Ja, das ist korrekt. Und einfach nur schon mal als kleine Interpretationshilfe. Also es heißt im Original, Lord, let me know mine end and the number of my days, that I may be certified how long I have to live. Und wie hat es Luther übersetzt? Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Also ich finde, es ist eine andere Auslegung, ob du halt sagst, lass mich mein Ende wissen. Also diese Angst, das, was wir in allen Weltkulturen immer wieder haben werden, egal wie unreligiös wir irgendwann mal wahrscheinlich sind, werden wir immer panische Angst vor dem Tod haben, weil wir vermutlich auch mit bester Technik nicht wissen, was dann kommt. Aber es geht eben nicht um lehre mich, dass es ein Ende mit mir hat, sondern wann es dieses Ende mit mir hat. Also das ist man muss allerdings auch sagen, dass diese Textfassung auch nicht die ist, die ich jetzt zumindest über Google, über God.com oder was auch immer gefunden habe. Also auch das ist eine etwas modernere Interpretation dieses Bibeltextes. Ich habe diese Fassung zumindest zum ersten Mal in einer Komposition von Morris Green im 18. Jahrhundert gefunden. Der hat auch schon mal ein Stück geschrieben unter dem Titel Lord, Let Me Know Mine End. Und hat auch schon diesen Text benutzt. Wahrscheinlich ist es einfach nur eine etwas modernere Textfassung davon.
Und zu diesem Text, ne, da kommt natürlich auch der Brahms-Fan raus, weil Brahms hat diesen Text, Herr, lehre doch mich, verwendet für sein Requiem. Und das ist sozusagen, also dieses Requiem von Brahms besteht
aus... Ein deutsches Requiem, ne?
Ne, Totenmesse, genau. Aber Brahms benutzt eben auch Texte, die er selber ganz individuell rausgesucht hat. die nur Brahms benutzt in einem Requiem und darauf bezieht sich Perry natürlich auch und auch die Tonart D-Dur ist da wieder, sorry, dass ich nochmal darauf zurückkomme.
Das ist wunderbar, gerade D-Dur müssen wir uns notieren, das kommt D-Dur, später nochmal.
Ja,
noch
richtig, eben, D-Dur und das ist interessant, also weil diese Tonart spielt auch im Brahms Requiem eine große Rolle. Und aber auch zum Beispiel bei Mahler 2 als Auferstehungssymphonie, wo es darum geht, ne, also auferstehen wirst du mein Staub, so, also diese Auferstehung passiert auch in D-Dur, ne? Also auch ein fulminanter Schluss und das ist auch diese Auseinandersetzung mit dem danach, ne, mit dem Jenseits. Also da gibt es bestimmte Bezugspunkte.
So, wir sehen halt schon, wir haben für das erste Stück, da sind jetzt auch die meisten Clips angefallen, halt schon eine halbe Stunde aufgenommen. Es ist wunderbar, ich habe ein einziges Limit, ich glaube so ab 2 Stunden wird es bei mir schwierig, weil dann mein Traffic von alle wird bei Podigy.
Wir werden uns ein bisschen straffen.
Nein, wir müssen uns nicht straffen, ich finde das genau richtig so. Ich habe lieber einen zu langen Podcast als einen zu kurzen. Also ich habe lieber das Gefühl,
mehr ist mehr.
Genau, ich habe lieber das Gefühl, ich habe 2, 3 Sätze zu viel gesagt als 2, 3 Sätze zu wenig. Das finde ich
stimmt, das so kenne ich dich auch.
Erstens das und zweitens ist das viel frustrierender, wenn du einen Podcast fertig machst und danach halt merkst, ach scheiße, das habe ich vergessen und so weiter und so fort. Kommen wir nun zum nächsten Stück. Ich glaube, ich sage einfach gar nichts dazu. Wir hören uns einfach erst bei diesen ersten Schnipsel an. Ich glaube, es geht eine knappe Minute. Viel Spaß. Was wir gehört haben, ist David Bowie und das ist seine allerletzte Platte gewesen, nämlich Black Star. Zu David Bowie erstmal generell, ich bin selber nie der riesenkrasse Bowie-Fan gewesen, bis zu seinem Tod. Das ist natürlich ziemlich häufig so. Ich weiß auch, dass meine Ex-Freundin ein sehr großer David Bowie-Fan war, da habe ich so ein bisschen zumindest von mitbekommen. Und zu David Bowie habe ich persönlich so gesehen eine ganz interessante Beziehung, weil ich noch genau an dem Tag, als David Bowie gestorben ist, war ich in Salzburg zum Vorsprechen. Und bin aufgewacht, mein Wecker klingelte, mein Handy wecker und ich gucke aufs Handy und Eilmeldung, ja, David Bowie ist tot. Und das hat mich dann schon doch getroffen, wie gesagt, so ein bisschen hatte ich ja noch schon was von ihm gehört. Und ich habe allerdings auch genau in dem Moment entschieden, okay, ich weiß jetzt auf jeden Fall, welchen Song ich da gleich singe. Und so habe ich dann Space Oddity gesungen. Und das Tolle war, dass ich hatte Glück, denn Space Oddity hatten die vor einem Monat in der Produktion benutzt. Dort am uni-eigenen Theater. Und ich habe es wirklich geschafft, mit der Performance dann die Prüfer zu Tränen zu rühren. Ich bin leider trotzdem nicht weitergekommen. Frechheit ja. dieses Mozarteum, aber das war zumindest dann so das war halt nochmal ein ganz intensiver Tag. Generell so ein Vorsprechen ist eh nochmal deeper, weil du ja auch dann dich so gefühlt nochmal so ganz nackig ausziehst, so vor wildfremden Menschen und dann halt so einen Bowie-Song performst. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Ich habe zu der Zeit bei meinem Bruder gewohnt in Schöneberg, in dessen Wohnung ich mich tatsächlich auch gerade aufhalte. Und diese Wohnung hat etwas ganz Besonderes, nämlich es ist das Haus, in dem David Bowie früher gewohnt hat, die Hauptstraße 155 in Berlin-Schöneberg. Und das heißt, als ich dann schon relativ spät nachts, ich glaube es war schon 1 oder 2 hier ankam, war der Hauseingang voller Trauernamen oder nicht mehr ganz so viele, glaube ich, wie tags oder abends über. Aber es war doch ganz schön noch was los, waren überall Blumenkerzen, also war schon, also näher kannst du natürlich da nicht dran sein. Und ich weiß doch, dass ich mit Jonathan, mit meinem Bruder, dann noch in einer, auch am nächsten Tag haben wir immer noch die Boxen, glaube ich, immer aufs Fensterbrett gestellt und dann nochmal richtig schön Heroes nochmal rausgeschallt und haben Standing Ovations dann bekommen von den Leuten da draußen, die da gestanden haben. Also das ist so meine persönliche Story zu Bowie. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich viele Sachen oder viele Alben von ihm teilweise einfach so ein bisschen zu trashig finde oder immer so das Gefühl, man müsste sie wirklich dann als Zeitdokument 70er, 80er Jahre halt dann hören und dann hat man bestimmt nochmal einen ganz anderen Zugang dazu, aber gerade die letzte Platte wiederum halt unglaublich stark, also gerade dieser Titelsong, der geht 10 Minuten, also ich habe jetzt glaube ich 3 Stellen rausgeschnitten, es ist auch so ein bisschen typisch Bowie, also es hängt sich dann immer sehr auf, wird alles nochmal extrem lang gezogen und wiederholt, also dieser Part, den wir gerade gehört haben, war jetzt 1 Minute, ich glaube ein bisschen mehr lang, wird aber auf circa 3 bis 4 Minuten rausgestreckt, dann kommt ein Zwischenpart und dann werden nochmal beide Parts miteinander kombiniert. Das hören wir aber dann gleich nochmal zum Ablauf. Johannes, was fällt dir bei dem Song auf? Oder erstmal, was hältst du von David Bowie? Was ist so deine Verbindung zu ihm?
Ja, also mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe nicht viel Bowie gehört bis zu seinem Tod. Und ich war halt gerade in England. Ich habe so ein paar historische Ereignisse ja mitgekriegt, als ich in England war. Also eins davon war Brexit und eins davon war David Bowies Tod. Und es war ganz lustig. In Birmingham haben die Leute Bowie gesagt. Bowie is dead, ja. Und ich glaube, ein paar Tage später ist Alan Rickman dann gestorben, der große Schauspieler, ne? Snape und so weiter. Und der hat, also das war ja dann gleich so eine ganze Reihe, ne, an Leuten, die da gestorben sind. Ja. Später im Jahr noch Leonard Cohen und so weiter. Und das war ein großer Schock. Und ich habe dann nur googeln können, wie die Hauptstraßentür hier aussieht und habe dann nur dieses Blumenmeer gesehen. Also es war völlig irre. Aber ich habe auch dieses Album dann sehr, sehr intensiv gehört, weil ich gedacht habe, okay, es kann irgendwie nicht wahr sein. Also wie ergreifend und wie krass er sein letztes Album inszeniert. Also ich war völlig gebannt zu der Zeit und es war sehr interessant in England zu sein, weil die Bezüge zu Bowie natürlich da auch sehr, sehr, sehr stark sind. Ja, und musikalisch kann man natürlich mega viel dazu sagen. Sollen wir gleich da reintauchen?
Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Also was hier halt erstmal auffällt, das Ganze ist in H-Dur.
Ja, aber sagen wir,
weil das Ding ist halt, es ist nicht so richtig klar. Ich spiele es mal eben mal kurz vor. Ich muss, ne, das Mikrofon. So, jetzt müsste es eigentlich gehen.
Na, schon da? Wie wäre es dann halt?
Ja. Aber es kann sich nicht so richtig auf irgendeine Tonart festlegen, hat man die ganze Zeit das Gefühl, ne?
Also genau, es ist, auf jeden Fall hat es dieses Schwebende, ne? Aber was doch irgendwie dem auch zugrunde liegt, ist diese Tonleiter hier, die da unten ist. Und das kann man schon als H-Phrygisch bezeichnen. Phrygisch ist eine Tonart, die wir natürlich irgendwie heutzutage sozusagen nicht mehr viel benutzen. Das ist eine Kirchentonart, die diese Sekunde hier hat. Und diese Sekunde im Bass hier, die macht das Leiden sozusagen aus. Und da ist man sich auch komischerweise sehr einig in der Musikgeschichte. Also, dass man diesen phrygischen Ton benutzt als lamentierenden, leidenden Ton. Weil dieses Tadam eben sehr, 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 sehr seufzend, ne? Also, was man damit alles verbindet, seufzenden Charakter hat und einen leidenden Charakter
das,
hat.
Das wäre dann das Innocent of it all.
Genau.
So ein bisschen, ne? Ja.
Genau. Und das ist, also das reibt sich einfach, ne? Und das schwebt, ich finde auch irre, dieses Schlagzeug, was da, ne? Du hast eben
völlig,
schon.
Völlig offbeat, ne?
Du hast wie wild schon diesen Schlagzeugbeat auf deinen Oberschenkeln getrommelt. Und das Irre ist, es gibt wahnsinnig viele Offbeat-Schläge, aber es ist so, als würde das Schlagzeug den Rhythmus sozusagen verpassen, ne? Also dieses Auseinanderfallen ist total krass vertont in dem Stück, finde ich. Also die Instrumentation, wir haben irgendwie eine E-Gitarre, Schlagzeug, Bass, natürlich klassische Rockband-Besetzung, dazu aber Blasinstrumente, ne? Und dann noch so ein Orchester-Synthesizer. Also ganz wilde Mischung irgendwie. Es gibt ja auch später im Album dann noch so Klezmer-Anklänge und so mit der Klarinette. Und die Instrumente spielen irgendwie zwar zusammen, aber irgendwie zerfällt es auch. Ne? Also diese Musik ist schon, also ist, ich kann mich nicht davon lösen, aber ist schon von einer anderen Welt. Und gerade auch in dem, bei diesem Stück mit dem Titel Lazarus, was später auf der Platte kommt, da sagt er, look up here, I'm in heaven. Ne? Und da kann es einem wirklich nur kalt den Rücken runterlaufen. Ne? Aber genau diese Übergangsstadium ist für mich schon in der Musik total drin.
Ja, zum Text nochmal generell, das ist, es ist sehr, sehr, ja, so typisch Bowie halt, so man weiß nie so richtig, es ist kein klassischer Songtext, das hat er, glaube ich, aber auch nie so wirklich geschrieben, die waren immer einigermaßen oder mehr oder weniger symbolisiert und in Rätseln gesprochen. In the Villa of Ormen heißt es die ganze Zeit. Wir haben jetzt beide erfolglos permanent gegoogelt, was Ormen eigentlich ist. Ich habe allerdings was gefunden, und zwar von einem gewissen Andreas Wolf, auch mit Doppel-F. Aber ich schätze mal, ihr seid nicht verwandt.
Wir sind nicht verwandt,
ne? Nee. Da schreibt nämlich, dass Ormen in der altnordischen Mythologie für die Schlange steht, aber gleichzeitig auch wie All Men klingt. Also, ist eine interessante Interpretation. Diese Musikkritik ist sowieso relativ hart, weil er eigentlich alles richtig macht in der Interpretation. Zum Beispiel dann auch sagt, während sich unitarisches Flirren in die Musik mischt, singt er über Hinrichtungen, starrende Augen und kniende Frauen. Mhm. Dann kündigen Spielzeug, Lasergeräusche und Streicher einen Umbruch an. Bowie verkündet, I'm not a gangster, I'm a black star. Aber eigentlich präsentiert David Bowie hier nur seine Bibelinterpretation. Die erste Hälfte, der Sündenfall, heidnisch aufgeladen. Die zweite Hälfte, das ist die Ankunft, der Tod und die Wiederkehr des Messias, des Erlösers, des Black Star. Also es ist eigentlich ist genau richtig. Bloß das Problem ist halt, die Musikkritik ist eine Woche vor David Bowies Tod geschrieben worden. Hätte er noch ein paar Tage gewartet, hätte er gesagt, ja, ganz genau so ist es. Er hat es eigentlich genau vorhergesehen.
Vorgeahnt, ja.
Irre. Er hat das wirklich vorgeahnt. Klar. Also... Chapeau an Herrn Wolf in diesem Fall.
Ja. Und dann ist ja auch dieser Titel Black Star, ne? Man kann ja auch hier auf der Hauptstraße auch sehen, die Cafés oder ein Café hat hier auch diesen schwarzen Stern auch im Fenster hängen.
Das andere Ufer.
Genau, das andere Ufer. Und Black Star hat diese Sternensymbolik, die Bowie immer wieder benutzt. Also Space Oddity hast du eben angesprochen, ne? Da ist es sozusagen Major Tom, der zu den Sternen rauffliegt und oben bleibt. Und Ziggy Stardust und so. Und jetzt ist er wirklich sozusagen zum Stern geworden. Ne? Er hat sich sozusagen zu einem Planeten...
I'm a Black Star.
Ja, genau. Und was dieser schwarze Stern dann alles symbolisiert, ist nochmal eine andere Frage. Aber es ist, also Bowie setzt sich ganz bewusst selber ein Denkmal. Ne? Also er inszeniert diese Selbstinszenierung, die sein ganzes Leben so stark war, die ist jetzt natürlich noch auf den Punkt gebracht.
Man muss noch generell zu dem Album noch wissen, er hat es bereits, also es ist... definitiv entstanden im Zeichen seiner Krebserkrankung. Ich weiß nicht genau, wo er Krebs hatte, aber es war zumindest, also in seinem nächsten Umfeld war es definitiv bekannt, dass er schwer krank ist und das vermutlich nicht allzu lange gehen wird. Er selber, das kann man natürlich immer noch nicht richtig sagen, wie weit er selber das jetzt halt wusste und wie weit derjenige dann auch davon ausgeht, dass er jetzt wirklich stirbt oder ob derjenige dann nicht eher sagt, nee, ich sterbe, ich halte noch ganz, 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 ganz lange durch. Aber man kann davon ausgehen, dass er dieses Album zumindest geschrieben hat mit dem Wissen, es ist sein letztes oder es könnte jetzt sein letztes werden. Ja, es ist auch vergleichsweise kurz, es sind nur neun Songs drauf, ein paar davon sind ziemlich lang, wie jetzt ja zum Beispiel auch Black Star. Lazarus war, glaube ich, schon veröffentlicht davor und dann zwei Songs wurden nochmal neu aufgenommen. Also man kriegt so das Gefühl nicht bloß, dass das Album nicht so richtig 100% fertig geworden ist, ist zumindest so mein Gefühl, dass es halt, dass man halt oder froh war, es ist jetzt fertig, lass es uns jetzt rausbringen. Und zwei oder drei Tage nach Veröffentlichung der Platte ist David Bowie gestorben. Also fast erzählt er noch, er wollte ja noch mal warten, noch zumindest, bis es rauskommt und jetzt kann ich sterben. Und das ist ja auch eine seiner größten Erfolge dann auch geworden. Ne? Also.
Und jedes Stück setzt sich mit dem Tod irgendwie auseinander oder mit einem Teil. Man kann auf jeden Fall alles interpretieren. Es geht auch bis zu ganz konkreten Aussagen wie, da wird davon gesprochen, dass die Klinik angerufen hat und die Röntgenbilder aber gut aussehen und so. Also er setzt sich wirklich permanent damit auseinander, auf jedem einzelnen Song. Und das ist einfach eine totale Hörempfehlung von uns beiden wahrscheinlich, ne, dieses Album anzuhören. Absolut. Auch wenn man sich zum Teil durchbeißen muss, weil es wirklich nicht easy listening ist. Ne? Es ist das Gegenteil.
Also ja, es gibt auch Längen vor allem. Ne? Also
auf jeden Fall.
Es ist nicht Pop, den man jetzt irgendwie laufen lässt und dann hat man irgendwie schöne Hintergrundmusik, sondern das ist schon eher so ein bisschen eigentlich wie klassische Musik, hinsetzen, zuhören, wenn man es beherrscht, vielleicht sogar auch irgendwie noch mitlesen, Text mitlesen oder Noten mitlesen.
Hast du denn diesen Mittelteil auch als Beispiel
drin? Ja, den würde ich jetzt auch nochmal anhören. Wir haben jetzt schon drüber geredet. Also den Mittelteil, der ist jetzt ein bisschen poppigerer, schlageriger. Den hören wir uns jetzt mal an, reden kurz darüber und dann nochmal zum Schluss die Verbindung aus beiden Teilen. Sophie ist Wahnsinn, also krasse Arbeit. Auch krasse Studioarbeit. Ich finde, es ist unglaublich geil produziert. Der Bass klingt super fett. Schlagzeug ist richtig schön fett komprimiert. Es macht auf jeden Fall Spaß zuzuhören.
Wahnsinn.
Ja, wir mussten auch gerade schon so ein bisschen lachen halt an einer Stelle, ne? Weil es so schlagermäßig auf einmal wird. Also ganz langer, mystischer, sphärischer Übergang, super gruselig,
ja, so komische Chöre. Ja, experimentell, ja, genau. Ne? Also die Rockmusik löst sich wirklich auf. Das ist ein Musiker, der nicht mehr zeigen muss, sozusagen, kommerziell, der nicht mehr kommerziell sein muss, weil er eben auch so erfolgreich ist, dass er eben die Musik völlig auflösen kann, ja? Und dass völlig experimentelle Klänge kommen. Das ist gar kein Problem, ne?
Ja, er hat's halt, er hat ja auch irgendwie alles durch. Also er musste auf jeden Fall keinem Label mehr beweisen, genau. dass er Popsongs schreiben kann.
Er kann's halt machen, ne? Genau, er kann sich's halt leisten,
ja,
so, ne?
Er kann sich's halt leisten und er hat das ja auch mit Jazzmusikern aus New York aufgenommen. Also Jazzmusiker sind meistens die Jungs, die dann alle Popsachen einspielen, weil die halt einfach alles können. Den sagst du halt, spiel mal so und so, der, klar, natürlich kriege ich hin, kein Problem. Wenn sie dann auch coole Typen sind, ist es umso besser, weil dann arbeitet man auch noch gerne mit ihnen. Aber, ja, dann auch halt, dann halt dieser Sound, I'm a Black Star, dieser Chor, der von oben dann nochmal so reinkrächzt, nochmal so ein bisschen crunchy hat nochmal auf der Stimme drauf. Ja klar, aber auf einmal da kommt das Schlagzeug rein, es ist so bum, batsch, bum, batsch, und auf einmal ist es netter, das ist dann wie ist ein netter, lieber Bowie-Song wieder.
Bowie-Pop, ja, genau.
Dann ist es Bowie-Pop.
Fall. Und dann sind wir auch, wir sind Fisto, ne?
nicht so schlimm, das lassen wir alles drin, das ist Podcast for real hier.
Genau, ich muss nur kurz hier die Töne suchen, aber wir gehen von dieser phrygischen, also von dieser, was wir eben hatten, dieser phrygische Leidenston, der wechselt dann in einen völligen, völlig tonalen, harmonischen Kontext, der sozusagen auch diese Gegenwelt dann beschreibt. Und das ist interessant, weil wir das auch bei Perry gehabt haben, ne? Also dieses Schwanken zwischen zwei Welten, und es geht wirklich mit einem sehr, sehr, sehr surrealen Übergang in diese Bowie-Schlagerwelt hinein.
Ja. Ich spiele aber Drell, habe ich direkt den dritten Clip hinterher, weil da ist es spannende, dass halt dort beide Teile drin sind. Also es ist wieder dieses Phrygische, dieses, dass man nicht genau weiß, was soll das jetzt genau. Hat dann aber wieder einen ganz, ganz entspannten Vierviertel-Groove. Also das ist schon wieder schon irgendwie poppig, aber es ist, es ist halt was dazwischen. Hören wir mal rein.
Thank you.
I'm not a porn star, I'm a black star.
Singt er, ne?
Singt er, ist die erste Zeile. Es gibt auch ganz viele andere Stars, die er behauptet nicht zu sein, außer der Blackstar. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man Stücke nimmt, die 10 Minuten gehen. Die ersten beiden gehen 10 Minuten. Da musst du natürlich so viel wegschneiden, ohne dass du es möchtest.
Ja,
aber na, hier hören wir halt, ne, dass die beiden Parts kommen auf einmal zusammen. Es geht wieder in dieselbe Harmonie wie im ersten Teil, aber der Beat wird übernommen. Es wird ein bisschen entschlackt vor allem auch, ne?
Also ja, es hängt nicht mehr so in der Luft wie vorher und das ist ein ganz wichtiges musikalisches Prinzip einfach, ne? Also, dass wir, wenn wir einen Mittelteil gehabt haben und zum ersten Teil wiederkommen, ich meine, diese Dreiteiligkeit ist ja wirklich was nicht nur diesem Song innewohnt, sondern eigentlich allen großen musikalischen Formen, ne? Und selbst Hänschen klein kann noch mit einer Dreiteiligkeit irgendwie aufwarten, so. Und genauso wie irgendwelche Symphonien. Also, wir haben am Ende einen Teil, der aber das Gedächtnis nicht verliert, sondern der sozusagen das Erlebte mit einbezieht. Die Welt ist eine andere als vorher. Das ist irgendwie ein ganz wichtiges musikalisches Prinzip, an das sich Bowie hier auch sozusagen hält oder was er hier auch sozusagen erfüllt.
Ich weiß noch, dass du irgendwann mal meintest, du hast ganz lange versucht, dir Heroes anzuhören und die zu verstehen und hast den Song aber nicht verstanden. Das ging mir halt, also ich konnte sofort nachvollziehen, was du meinst, weil ich genau auch diese Suche halt auch hatte, dass ich diesen Song ganz häufig gehört habe, das war wirklich genau zu dem Zeitpunkt, wo er gestorben ist. Aber tatsächlich aber von dieser einen Zeile, wo er halt ja beschreibt, wie er aus dem Fenster guckt und vor der Mauer, der Berliner Mauer, ne, wie gesagt, David Bowie hat 3 Jahre seines Lebens in Berlin gewohnt, hat in Hansa-Studios aufgenommen, halt so ein Pärchen gesehen hat, wie sich halt dort irgendwie geküsst oder umarmt haben. Und das ja dann auch in seinem Song drin ist. Und halt genau diese Fragmente, also dieser zerstückelter Text, zerstückelte Melodie, zerstückelter Songaufbau, der sich dann zu einem großen Ganzen ergibt, der ist ja auch schon bei Heroes drin. Den Song verstehst du besser, wenn ich dich jetzt so höre.
Bei Blackstar, bei dem ganzen Album ist es mir viel leichter gefallen, einfach da Bezüge herzustellen. Also, weil ich, klar, er ist dann auch gestorben und war in den News, er war omnipräsent, wir beide waren dann gezwungen, haben uns selber gezwungen gesehen, uns irgendwie mit Bowie auseinanderzusetzen. Ne?
Hast du schon hier gewohnt damals eigentlich?
Nee, ich habe hier nicht gewohnt, ich war in England.
Stimmt, du warst ja in England, natürlich, genau, hast du ja gerade
erzählt. Hab mit Leuten da dann dort drüber gesprochen. Aber auch dieser Song, ich weiß nicht, 'Tis a pity she was a whore und so, ne, und auch I can't give everything away. Diese Songs sind so stark, also beschreiben einerseits so dieses Wahnsinnigwerden irgendwie, dieses Verrücktwerden, auch diese Jazzmusiker, die du angesprochen hast, also diese Blasinstrumente, die gehen wirklich, die werden verrückt, ja, die werden wahnsinnig und am Ende auch dieses, ich kann euch nicht alles geben, liebe Fans auch, ne, also dieses, also wir können ja nicht alle Tracks jetzt besprechen, dieses Album ist auf jeden Fall sehr stark zu hören, es ist natürlich an Weihnachten bestimmt eine Herausforderung, aber andererseits, warum nicht?
Mir ist auch schon von meiner Freundin auch gesagt worden, sag mal, du willst irgendwie an Weihnachten, wo die Selbstmordrate immer so krass hochgeht, willst du einen Podcast über Musik im Tod machen? Bist du wahnsinnig?
Nein, aber es ist immer, Musik über den Tod ist wirklich, also jetzt kommt wieder so ein Keyphrase, ja, aber es ist so, Musik über den Tod ist gleichzeitig immer Musik übers Leben, ne, und das ist wichtig. Ja. Also es ist nicht die eine Seite, wir haben wirklich immer, auch bei allen Stücken, die wir hier besprechen, haben wir immer beide Seiten, so ganz wichtig.
Und es ist ja vor allem halt der Abschied, so der halt so schwer fällt und gerade den halt musikalisch zu beschreiben. Ich würde sagen, wir legen Bowie zu den Akten.
Ja, und schweren Herzens.
Schweren Herzen und wenden uns nun einem anderen Stück zu, was ich jetzt auch direkt mal anspiele. Wir hören die ersten 2 Minuten. Viel Spaß.
Thank you.
Das waren die ersten Minuten aus dem Mozart-Requiem. Das darf natürlich in so einer Auflistung von Stücken, die mit dem Tod sich auseinandersetzen, natürlich nicht fehlen. Nun erzählen wir doch mal die Geschichte dieses Requiems. Das Mozart-Requiem ist 1791 entstanden. Mozart, schon zu der Zeit ein international berüchtigter Komponist, glaube schon zu Lebzeiten war klar, dass er einer der führenden, kreativsten Köpfe der Musikgeschichte sein wird, bekommt einen anonymen Auftrag. Er soll ein Requiem schreiben für die verstorbene Frau eines reichen Adligen, nämlich des Grafen Franz von Walsegg. Dieser gibt, wie gesagt, diesen Auftrag anonym raus, da er eigentlich noch vorhat, das Stück als seine eigene Komposition auszugeben, was zu der damaligen Zeit durchaus gang und gäbe war. Mozart wiederum nimmt das Stück an, zumal er auch den Auftrag bzw. das Geld auch sehr gut gebrauchen kann. Wird aber allerdings so schwer krank, dass er während der noch vor der Fertigstellung des Stückes stirbt. Nun ist natürlich schon diese Geschichte, lädt natürlich einfach schon dieser Faktenlage dazu ein, da ganz viel rein zu interpretieren und sich ganz viel tolle Sachen noch dazu auszudenken. Also auch schon in der damaligen Zeit, schon zu Lebzeiten Mozarts, sind sehr, sehr viele Mythen und Legenden entstanden. Dann gab es ja auch noch dann den Film von Milos Forman, glaube ich, ist der, mit Amadeus, wo ja auch noch die schon damals bekannte Anekdote noch erzählt wird, dass Antonio Salieri, ein weiterer Hofkomponist in Wien, Mozart vergiftet haben soll und ja noch bei der Fertigstellung geholfen hat. Das ist wohl allerdings ziemlich frei erfunden, wenn man das so sagen kann. Die kannten sich auf jeden Fall, hatten auch eine durchaus nicht zu verachtenswerte Rivalität untereinander, aber es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass Salieri ihn umgebracht haben könnte, geschweige denn bei ihm am Krankenbett saß und dann auch noch irgendwie das Konfutatis mitkomponiert hat. Auch wenn die Szene im Film sehr, sehr schön ist, ist sie auf jeden Fall frei erfunden. Nun ist halt so die Sache. Erstmal kann man denn sagen, Johannes, dass Mozart das Stück geschrieben hat in dem Wissen, es wird sein letztes, kann man eigentlich nicht sagen. Ne?
Also, nee, kann man nicht, weil er hat zwei Wochen vor seinem Tod erst diese Krankheit bekommen. Also, das heißt, das ist jetzt Dezember 1791, ne, und er hat den Auftrag aber schon im August bekommen. Und es war Geld, wie du sagst, und er hat es auch als Gelegenheit gesehen, sich endlich mal mit diesem Genre auseinanderzusetzen, also ein großes geistliches Werk zu komponieren. Das war auf jeden Fall auch neu für ihn und er hatte ganz viele Pläne. Er war ein angesehener Musiker in Wien und hat wirklich war sehr erfolgreich und es gab vielleicht diese Konkurrenz mit Salieri, aber die haben sich gegenseitig geschätzt. Es war überhaupt keine Frage, dass die sich gegenseitig auch unterstützt haben. Und diese Salieri-Story aus dem Hollywood-Film, die ist schön und die ist sehr unterhaltsam. Und es ist sozusagen gut, dass es das auch gibt als Perspektive, aber es ist wahrscheinlich wirklich, wirklich frei erfunden. Er hat am Ende natürlich gewusst, dass er sehr, sehr schwer krank ist. Wie weit er jetzt wirklich den Tod vorausgeahnt hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er eben die Pauken als letztes diktiert hat und das hat natürlich einen sehr theatralischen Aspekt.
Das ist jetzt so ziemlich so mit das Grusige an dem Stück, denn es ist gar nicht zu 100% von Mozart. Es ist teilweise, also die ersten Teile sind komplett noch von ihm geschrieben. Ich glaube, die Pauken und die Bläserstimme, hast du ja gerade schon gesagt, die hat er dann noch diktieren lassen oder hat sie aufgeschrieben?
Zum Teil, ja.
Denn vorwiegend ist es auf seiner Schüler, nämlich Franz Xaver Süßmeier, zurückzuführen, der, ich glaube, zwei oder drei Teile des ganzen Werkes ja noch komplett selbst dann geschrieben hat,
genau,
die völlig auf seine Kappe gehen und wo sich die Musikwissenschaft wahrscheinlich bis heute noch herrlich streitet, wie weit sie denn noch auf Fragmente von Mozart zurückgehen. Die Konstanze Mozart, die Witwe Mozarts, war natürlich sehr gelegen, dass das Stück zu Ende komponiert wird, denn sie hätte auch sonst das ganze Geld zurückzahlen müssen, das konnte sich zu der Zeit auch nicht wirklich leisten und war darauf angewiesen, dass dieses Ding noch fertig wird, hat es also an Schüler von Mozart gegeben. Einen, dessen Namen ich gerade nicht parat habe, hat sogar in die Originalpartitur einfach reingeschrieben. Was für eine Sauerei, das macht man nicht.
Na, das wurde, ja, naja, da gibt es aber auch Gründe für, ne? Also es wurde ja so, es musste ja so getan werden, als sei das Stück von Mozart vollendet worden. Das war für den Auftraggeber, war das nicht wichtig, das so vorzugaukeln. Das heißt, man braucht jemanden, der die Schrift von Mozart auch sehr gut kopieren konnte. Und dann auch sozusagen unterschreiben konnte mit Mozart. Deswegen, das war, glaube ich, der Plan mit dem Reinschreiben. Also es geht nicht darum, dass dass jemand da reinpfuscht und das schöne Fragment nicht sozusagen, sondern es sollte tatsächlich die Originalpartitur einfach vollendet werden. Ne? Und es wurde wie ein schwarzer Peter dann hin und her geschoben, so, weil alle hatten natürlich einen Mordsrespekt davor, klar, dieses Stück zu vollenden. Ja? Was für ein Druck, also Wahnsinn.
Ja, vor allem und spätestens den Komponisten war natürlich dann klar, was für eine Ironie das jetzt hier ist, dass sie gerade ein Requiem schreiben für ihren Meister, der beim Komponieren dieses Requiems stirbt. Also, genau.
Richtig.
Also wahrscheinlich dürfte Mozart auch schon diesen Gedanken gehabt haben, dass er gerade so schwer krank wird, während er gerade an einer Totenmesse schreibt. Aber es ist definitiv nicht im Angesicht des Todes komponiert worden. Es war nicht das Ding, okay, ich bin so krank, ich muss jetzt hier noch was schreiben und was mache ich? Natürlich ein Requiem.
Nein.
Diese Interpretation ist halt leider falsch. Also passt es eigentlich hier nicht so richtig rein, aber ist egal.
Naja, es ist, es wurde auch bis zum Schluss eben, auch, wurden auch Versuchungen da, nee, wie sagt man, Versuche unternommen, Mozart auch zu retten. Ne? Also es war überhaupt nicht klar, dass er auf jeden Fall stirbt, sondern es wurde bis zuletzt auch versucht, durch verschiedene Aderlasse und sowas eben versucht, ihn am Leben zu halten. Es war also anders als bei einem Komponisten, der wirklich weiß, dass er Krebs hat, ne? Oder weiß, dass es einen Endpunkt sehr bald gibt. So, ne? Also das ist bei Mozart ein bisschen anders.
Hm. Das Stück tanzt so ein bisschen aus der Reihe, bloß ist halt so der, das ist so ein bisschen das Vorzeigestück, wenn es um Tod oder auch um Tod auskomponiert geht. Also allein schon diese Tonart, ne?
D-Moll, und jetzt sind wir wieder bei D, ja.
Und ich hoffe, ihr habt alle gut aufgepasst vorhin. Wir sind nämlich wieder bei D, allerdings halt nicht das auferstehende, fröhliche, schon irgendwo tragische, aber doch noch immer sehr, sehr, sehr zugkräftige D-Dur, sondern jetzt hier das D.
Genau. Genau, D-Moll. Wir haben also D-Moll, ne? Also es ist genau wie D-Dur auch wieder eine erhabene, große Tonart. Und um das zu verstehen, muss man sich andere Stücke einfach anhören. Also zum Beispiel gibt es ein D-Moll-Klavierkonzert von Mozart, wo man wirklich genau diesen Tonfall hört. Also Komponisten schreiben nicht willkürlich Tonarten, ne, sondern sie schreiben in Tonarten dann meistens auch in einem ähnlichen Gestus oder in einer ähnlichen Art. Dieses D-Moll-Klavierkonzert ist auch ein sehr, sehr stürmisches, heftiges Stück, aber auch sehr groß. Also es ist immer sehr mächtig. Und dazu muss man auch noch erwähnen, die Oper von Mozart, Don Giovanni, die auch dieses D-Moll sehr, 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 also sehr, sehr präsent hat, gerade für die große Schlussszene, Spoiler, wo das erste Mordopfer von Don Giovanni aufersteht, um ihn zu holen. Ne? Also da kommt jemand, da kommt dieser Komtur auf die Bühne, der eigentlich sozusagen ganz am Anfang der Oper gestorben ist und holt sich Don Giovanni. Und das hat, also das ist D-Moll. Und D-Moll hat aber auch noch andere Kontexte. Also 9. Beethoven, die letzte Symphonie von Beethoven, die zwar lange vor seinem Tod geschrieben wurde, er hat danach noch ungefähr irgendwie 13 Jahre gelebt. Trotzdem, die letzte Symphonie von Beethoven, die letzte Symphonie von Bruckner, der sie nicht vollendet hat. Bruckners 9. ist nicht vollendet, auch wenn er angeblich jeden Morgen gebetet hat, lieber Gott, lass mich diese Symphonie noch zu Ende schreiben. Also der wusste auch, dass er sterben wird. Das ist auch D-Moll. Also das hat, hat wirklich ganz, ganz, hat dieses, diesen großen Pathos, den man wirklich im Kontext auf jeden Fall sehen muss.
Ja, und gibt es da irgendwie einen Grund für, dass man sich da so auf eine Tonart geeinigt hat? War das wirklich einfach nur der, also hätte es theoretisch damals auch F-Moll sein können und dann hat halt der Komponist, oh, das finde ich so gut, das übernehme ich jetzt auch. Oder glaubst du, es gibt schon einen Grund, dass man sich für D-Moll entschieden hat?
Es gibt auf jeden Fall Gründe. Das hat mit Dorisch zu tun. Das hat sicherlich auch mit Trompeten zu tun, die eben die D-Instrumente waren. Also dieser majestätische Topos, der da dahinter steckt.
D-Instrument heißt, die sind in D am angenehmsten zu spielen, weil die.
Na, früher, also Trompeten waren halt in D. Okay. Ne? Also heute gibt es Trompeten in anderen Tonarten auch. Also ne, es gibt ja alle möglichen, aber Trompeten in D, also ne, also auch das Requiem. Du benutzt Trompeten in D oder. Clarini in D. Also das ist eben die Tonart, die daher kommt, aber wird dann eben düster und gewaltig gemacht. Und das ist kein Beschluss, ne? Da setzen sich nicht alle Komponisten zusammen und sagen, D-Dur ist jetzt oder D-Moll ist jetzt dies und das. Aber es gibt eine Tradition. Also wir haben ja auch bei Perry schon gesehen, es gibt Rückbezüge. Die gibt es letztendlich bei David Bowie auch, ne? Und also man schaut sich eben um, was bisher sozusagen was bisher da rausgekommen ist oder was bisher in der Geschichte Tonarten für eine Rolle gespielt haben. Und da gibt es Tendenzen, natürlich gibt es auch Ausreißer, ist doch klar. Hm. Es gibt auch bestimmt dramatische Stücke in anderen Tonarten, natürlich. Aber D-Moll ist eben diese Aussage. Es gibt zum Beispiel wenig Symphonien in E-Dur. Also, und solche Sachen, verstehst du? Also, es ist, man kann nicht das ganz genau festlegen, man kann keinen Katalog anlegen, es wäre irgendwie langweilig. Hm. Aber es gibt Tendenzen.
Hm. Es gibt eine Musikkabarettistin, die auch einen schönen Gag draus gemacht hat, dass ja auch D-Moll die einzige Tonart ist, die hat die Töne A, F, D enthält. Ja. Und das halt richtig schön aber ausbreitet. Ich glaube, es geht so eine Minute, bis das zum Schluss halt an diese Pointe zieht.
Auch sehr düster und gewaltig, ja.
Genau, sehr düster. Und da hat er auch gerade, wenn du es halt in den Grundton noch als erstes spielst, da bleibt dann noch so eine gewisse Grundhoffnung noch übrig, weil die Terz als letztes kommt. Aber wenn du den Grundton als letztes, da ist alles vorbei. Das ist einfach nur düster und Katastrophe. Wir hören uns jetzt einmal noch das Lacrimosa an. Das ist so, würde ich sagen, mit eins der bekanntesten Sequenzen aus dem Requiem. Wie gesagt, die Aufnahme, die wir haben, ist von Nicolas Harnoncourt. Spricht man das richtig aus?
Ja.
Ja. Und sein Concertum Musicum aus Wien. Concertus Musicus, sein Hausorchester. Concentus Musicus, auch großer Gott. Egal, ihr findet das alles verlinkt in den Shownotes, ohne Rechtschreibfehler oder Versprecher. Und das ist der Arnold Schönberg Chor. Das habe ich aber richtig ausgesprochen. Yes. So, wie gesagt, Lacrimosa hören wir uns jetzt nochmal an. Wahnsinn. Was fällt dir da besonders auf am Lacrimosa? Gibt es da irgendwas, was dich da besonders berührt? Das ist zumindest mein persönlicher Höhepunkt in diesem Stück, sowohl musikalisch als auch emotional.
Ja, Also was Spezielles vielleicht am ganzen Requiem ist, dass Mozart dieses ganze Ding vom Chor ausdenkt. Also er hat tatsächlich auch die meisten Chorsätze fertig geschrieben. Deswegen ist dieses Stück wirklich ein Chorstück. Und der Orchesterapparat ist sozusagen nicht selbstständig. Das ist anders bei anderen Werken. Ne? Hier ist es allerdings beim Lacrimosa so, dass wir ein ganz wichtiges Motiv in den Violinen haben. Ne? Also dieses seufzende Motiv, was sich wirklich durchzieht. Tiam, tada. Immer diese Seufzer, die sich bis zum Ende auch durchziehen. Und ich glaube, das in Kombination mit diesem Chor, der diese großen Bögen singt, ist das, was uns so wahnsinnig berührt an dem Stück. Und dazu natürlich die Geschichte, die speziell zu diesem Lacrimosa gehört.
Ja, beim Lacrimosa ist ja das Ding, das ist wirklich nur bis Takt 8 von Mozart im Original komponiert wurde. Du sagst, der Chor war schon fertig, also den Chorsatz hat er noch komponiert?
Nee.
Auch das auch nicht?
Beim Lacrimosa ist tatsächlich der achte Takt der letzte.
Ja.
Und dann gibt es angeblich noch Instruktionen von Mozart, die sind aber vielleicht teilweise wirklich auch nur mündlich dann gewesen. Mhm. Ne? Also es ist nicht alles niedergeschrieben, er hat diktiert und sein Schüler hat das auch noch dann ja zu Ende komponiert. Aber es gab wahrscheinlich noch Absprachen, wie der Plan sein soll.
Konstanze Mozart meint, es gab Zettelchen auch noch, also wirklich nur kleine Notizzettel, wo er nochmal irgendwas hingekritzelt hat, was dann vielleicht auch gar nicht von anderen so verstanden werden kann, es sei denn, man ist jetzt ein Schüler. Und
ja, und Konstanze hat auch übrigens bis zu ihrem Tod dann behauptet, dass Mozart dieses Requiem vollendet hat.
Ne? Ach ja?
Also sie hat dieses Marketing auch durchgezogen, so wirklich. Ne?
Sie Obwohl sie es hat, besser wusste. Ne?
Und sie hat 50 Jahre noch gelebt, also es war eine ganz schön lange Zeit, um das aufrechtzuerhalten.
Sie hat es echt durchgezogen, ja.
Ja,
aber ich meine, das war ja sozusagen der Show halber, oder sie wusste, also wahrscheinlich
ist das ein Vier-Augen-Gespräch. Obwohl, ich muss ein bisschen aufpassen auch mit diesen Facts, weil mein Onkel Christoph Wolf ist Mozart-Forscher und ich muss ein bisschen gucken, dass ich stehe ein bisschen unter Druck, hier auch alles sozusagen das richtig zu sagen. Vielleicht ist es auch nicht, vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf, aber das ist so das, was ich...
Ja, dein Onkel kann mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail schreiben noch im Anschluss an die Folge. Ist immer gern gesehen. Ich freue mich doch auf kritischen Zuspruch aus der Hörerschaft.
Genau, hallo Christoph, schönen
Gruß. Hallo Christoph, schönen Gruß. Ich will noch kurz ein paar Sachen zur Dirigierweise halt sagen. Also wir haben ja hier die Hanon-Chor-Variante jetzt gehört. Sehr, sehr tragend, sehr, sehr langsam tatsächlich auch.
Ja.
Es gab ja so in den 70er, 80er Jahren, jetzt des 20. Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts eine Tendenz auch in der Musik, dass man es, sag mal, ein bisschen ursprünglicher dirigiert, als so wie es halt auch ursprünglich mal komponiert worden ist. Dass man die barocken Elemente auch mehr als solche interpretiert und, sag mal, diese Überkitschung oder Überromantisierung dieses Stückes, was ja doch noch eher im Zeichen der Klassik halt steht, als jetzt der Romantik, auch wieder ein bisschen mehr zum Tragen kommt. Nun haben wir ja nun in dem Chor, in dem ich ja auch singe, wo du zufälligerweise auch noch mein Chorleiter bist, haben wir ja nun auch mal das Mozart-Requiem gesungen mit selbst zusammengestelltem Orchester. Und da hast du es ja auch doch deutlich schneller dirigiert, also auf jeden Fall sehr viel schneller als Hanon Chur.
Ja.
Warum?
Ja, liegt das also an,
das ist einfach, weil es sehr viel schwerer ist, wenn du es, also fürs Orchester, wenn du es langsam dirigierst?
Es
also
ist für den Chor auch schwerer.
Für den Chor, ne,
wir
auch?
Haben, wir haben natürlich diese großen Bögen, die muss man irgendwie fassen und da muss man ein Tempo finden, was dann natürlich auch die Phrasen noch bedienen kann. Wenn man, also Hanon Chur schafft das ja auch, ne? Also Hanon Chur ist so ein grandioser Musiker, der kann natürlich auch in seinen langsamen Tempi die Spannung so aufbauen und mit dem Ensemble, was er entsprechend hat, das geht. Obwohl Leute auch manchmal das Sterbens langweilig finden, ne? Und er hat auch selber darunter gelitten, dass er den Ruf hatte, ja, Hanon Chur macht immer alles zu langsam, ne?
Ja, ich habe mich an der Aufnahme auch so ein bisschen gerieben tatsächlich, weil es ist mir zu kitschig tatsächlich.
Ja, okay,
es ist mir bis teilweise ein bisschen zu doll.
Es geht zu weit.
Ja. Genau, es geht ein Ticken zu weit. Das ist so in dieser Zunft der Dirigierart ist es grandios. Du kannst es, glaube ich, nicht schöner dirigieren an sich. Gerade halt dieses Lange, das ist noch ein bisschen verzögerte. Aber ich finde halt gerade ein Stück, was, also gerade in diesem Anfang, das ist umta, 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 das soll schon, ist zumindest mein Gefühl, soll schon straight durchgehen. Und nicht nochmal nach jedem Schlag nochmal kurz mal abfedern. Ich finde es halt ein, ich weiß es nicht. Da streiten sich ja dann Historiker mit, also Musikhistoriker mit Musiktheoretikern halt dann aufs Blut, was man da macht.
Also mein Musiktheorie-Prof Hartmut Flath, der hat viele Vorwörter geschrieben für CD-Booklets und ist tatsächlich einmal mit Hanoko aneinander geraten, weil er für Hanoko ein Vorwort geschrieben hat und hatte irgendwie gerade das Thema, ich weiß nicht mehr zu welchem Stück, ich glaube Brahms dritte Symphonie oder was, aber egal. Er hat jedenfalls aus dem Tempo heraus argumentiert, aus der Taktart heraus argumentiert, warum das Tempo so und so sein muss. Aber es war auf der Aufnahme von Hanoko völlig anders, deswegen hat das Booklet sozusagen der CD widersprochen. Und dann sind die aneinander geraten, so ganz lustig. Also das musste dann irgendwie geändert werden, weil das nicht geht, dass im Booklet halt was anderes steht, als man hören kann. Ja, kann ich noch kurz was sagen?
Ja, natürlich. Du hattest noch eine Anmerkung auch zum... musikalische Anmerkung.
Genau, also wir haben ja immer wieder jetzt gesprochen von Rückbezügen von Komponisten, ne? Also inwieweit sie sich sozusagen auf ihre Vorgeschichte beziehen. Und das ist bei Mozart nicht anders als bei Perry oder Bowie, sondern es gibt eben bei Mozart Vorbilder. Also er hat für dieses Requiem ganz speziell, also für den Anfang, für den ersten Satz, hat er ein Stück von Händel genommen. Und das ist eine Begräbnismusik für Queen Caroline, die tatsächlich auch das gleiche Motiv benutzt. Also das ist dieses Requiem Aeternam. Das ist bei Händel, The Ways of Zion Do Mourn, The Ways of Zion Do Mourn, eine Begräbnismusik. Und das ist in dem Fall kein Klau, der irgendwie doof ist, ne? Und da müsste er doch bezahlen dafür oder so, sondern das ist eine Ehrerweisung. Also er benutzt Händel als großer Händel-Bewunderer, benutzt er diese Musik und für sein eigenes Requiem eben und macht natürlich dann ein eigenständiges Werk daraus. Und dann gibt es einen Rückbezug von Händel wiederum, der diese Melodie hat aus einem Luther-Choral, wenn mein Stündlein vorhanden ist, also wenn mein Stündchen geschlagen hat, ne? Wenn mein Stündlein, irgendwie so, ne? Ich weiß nicht genau, wie der Choral geht, aber
das lässt mir noch mein End eigentlich, ne?
Richtig, also und da haben wir, also das heißt, es gibt sogar zwei Rückbezüge, auf die Mozart sich bezieht, um dieser Gattung auch gerecht zu werden. Er sagt, ich benutze etwas von vorher, weil ich kann nicht völlig unvoreingenommen an dieses Genre rangehen, sondern er möchte wirklich das in die Musikgeschichte auch eingliedern. Das klingt ein bisschen zu platt, ne? Er möchte es natürlich nicht eingliedern, es geht ihm nicht um Geschichtsbücher, aber er möchte einen Bezug herstellen und ne, das ist ja dann kombiniert mit dieser Basslinie, die wir auch kennen, und die kommt ja im Lacrimosa dann genauso vor, ne? Also, das heißt, innerhalb des Requiems ist das natürlich dann auch ein, wie sagt man, ein roter Faden.
Ja, das ist ja sowieso das Ding, dass man jedes klassische Stück, was du dir anguckst, auch jedes Popliteraturstück, hat Rückbezüge auf Sachen, die diese Menschen gehört haben.
Und das ist so wichtig. Ja,
Das ist so ein Standardargument, ach, die klauen doch alle nur. Nee, das ist nicht klauen, das ist halt Musik hören und dann sich denken, ey, geil, ich mache jetzt auch Musik. Und dann, also das merkt man meistens noch nicht mal unbedingt selbst, dass man dann automatisch sich immer auf irgendwas bezieht. Aber Musik ist immer eine Interpretation von etwas anderem.
Also es gibt natürlich Prozesse, ne, wo auch gesagt wird, okay, also ne, Gerichtsprozesse, wo gesagt wird, okay, nee, das hat er jetzt wirklich geklaut und versucht, nochmal damit Geld zu machen, so. Das gibt es natürlich schon
auch. Das gibt es auch, aber das sind, also da hat sich, glaube ich, dann schon eher jemand hingesetzt und gesagt, okay, ich mach jetzt mal einen Song nach dem Reißbrett und nehme mir einfach den Song dafür vor. Aber Musik ist immer Inspiration mitnehmen. Also ich weiß halt, also die ersten Songs, die ich geschrieben habe, ich da auch gemerkt, oh, ich habe eigentlich gerade hier einen Beatles-Song einfach gerade einen Stones-Song gerade nachkomponiert, ohne es selber mitzubekommen. Also das, und gerade in der Rock-Pop-Musik, ich meine, die Harmonien sind halt auch begrenzt. Also du kannst nichts Neues mehr machen. Ich glaube, jede einigermaßen angemessene Rock-Pop-Harmonie ist schon benutzt worden.
Und das ist ein ganz wichtiger Erkenntnis auch für alle Musik und für Komponisten. Ne? Ich werde es nicht neu erfinden, sondern ich werde etwas wiedererfinden. Also, und da gibt es dieses Jack White-Interview, weißt du, von den White Stripes, der irgendwie sagt, der wurde vom deutschen Rolling Stone interviewt und dann wurde er gesagt, gedacht, sag mal, wollen wir nicht mal über den echten Jack White sprechen, weil er weiß halt, dass es diesen Schlagerkomponisten in Deutschland gibt, der sich Jack White nennt. Und dann hat der amerikanische Jack White, der jetzt natürlich der Seven Nation Army viel größer, ja, oder für uns Rockmusikfans viel größere Jack White ist, hat gesagt, auf dem ersten Plattencover vom deutschen Schlager Jack White hat er rot-weiße Sachen an und das ist das Farbkonzept der White Stripes. Also nein, völlig absurd. Und der amerikanische Jack White sagt dann, okay, spätestens da hat er gecheckt, er wird nicht etwas neu erfinden. So, ne? Und diese Akzeptanz ist, glaube ich, wichtig. Und dann damit frei umzugehen, das ist natürlich dann eine große Kunst.
Wahnsinn. So, wir hören jetzt noch einmal die letzten Takte, die ersten 8 Takte des Lacrimosas. Ich möchte mich auf eine Sache hinweisen, die häufig auch gemacht wird. Es gibt ja gerade in der Klassik dann sehr viele Freaks, die dann auch sagen, wir probieren das jetzt mal so und so aufzuführen. Es gibt zum Beispiel Leute, die halt dann sagen, wir führen jetzt nur das auf, was Mozart auch original so geschrieben hat, also nur die Originalskizzen. Man spielt dann wirklich nur den Generalbass und die Gesangsstimmen. Ist dann halt so ein bisschen trocken, aber geht natürlich auch und ist bestimmt irgendwo auch ein spannendes Erlebnis. Ich könnte mir vorstellen, dass es das danach im Introitus dann auch so ein bisschen langweilig wird. Also so ein Stück davon zu hören, ist bestimmt okay und dann war es das. Und eine Interpretation fand ich besonders stark, wo du auch meintest, ist auch schon häufiger so gemacht worden. Der Dirigent Bernhard Klee hat zum 50. Jahrestag des Bombenabwurfs auf Nagasaki und Hiroshima, hat er das Lacrimosa aufgeführt und nach Takt 8 dann abgebrochen. Also einmal nochmal zu zeigen, wie schnell dann halt alles vorbei sein kann. Gerade so eine Atombombe, die halt zündet und dann ist alles rundum erstmal weg. Fand ich ein ziemlich starkes Mittel. Hören wir uns Takt 1 bis 8 jetzt nochmal an. Und danach gehen wir weiter zum nächsten und auch zum letzten Song für heute. Du wolltest noch was sagen zu dieser Aufführungsweise?
Ja, und zwar also zwei Sachen. Das fällt mir zu Kontext ein. Also jetzt es gibt dieses Buch von Martin Goldsmith, The Inextinguishable Symphony, die unauslöschbare Symphonie. Und da wird auch beschrieben, wie Mahlers zweite Symphonie Ende der 30er Jahre in Berlin aufgeführt wird von Juden, für Juden, beaufsichtigt von der SS. Und die haben sozusagen dann diese Auferstehungssymphonie aufgeführt. Also auferstehen wirst du, mein Staub, nach kurzer Ruhe. Ne? Also das... Also in dem Kontext ist natürlich der Wahnsinn. Das haben wir nämlich bisher noch nicht so viel gesagt, auch dass natürlich Kontexte total wichtig sind für Musik. Ne? Also wer sind die Hörer und wann und wo wird dieses Stück jetzt gerade gespielt und aufgeführt? Ne? Mega wichtig. Das ist das eine, was mir noch eingefallen war. Und das andere ist, dass es ein D-Moll-Stück gibt von Bach. Und zwar auch seine letzte Komposition, Die Kunst der Fuge. Und er hat diese Kunst der Fuge ja komponiert, auch mit dem Ziel, seinen eigenen Namen, B-A-C-H, eben da reinzunehmen. Und diese Fuge, also eine von diesen Fugen, die letzte, die bricht halt ab. Ne? Also sein Sohn hat noch auch Diktat aufgenommen sozusagen, hat sich von seinem Vater diktieren lassen und es bricht ab. Und das wird auch so aufgeführt. Es gibt natürlich auch Fassungen, die dann zu Ende geschrieben wurden, aber das wird auch öfter so aufgeführt, dass dieses Stück einfach dann
aufhört.
Ne? Ja. Und das Publikum sitzt da und es gibt keinen Schluss, sondern es ist einfach dann vorbei, ne? weil Bach dann eben gestorben ist. Also und das Interessante ist, dieses Stück steht auch in D-Moll. Also wir haben also hier auch diesen Bezug. Ja? Also
Das ist gruselig irgendwie eigentlich schon fast. Ne? Also man weiß halt nicht, warum was alle an dieser Tonart so fasziniert.
Und dann kommt man halt schnell zu diesem Gedanken von, okay, also Mozart sitzt an seinem Requiem, Bach sitzt an dieser Fuge, ja, die sozusagen auch das höchste, sein höchstes Werk dann ist, mit seinem eigenen Namen drin. Das ist so wie Albert Einstein sitzt an der Weltformel, ne, und stirbt so und seine Pflegerin irgendwie hat kein Deutsch gesprochen und hat seine letzten Worte nicht mehr verstanden, so, ne. Also da kommt man natürlich schnell in diese Gedanken von, okay, die Leute, die wirklich nach den nach den Sternen greifen, ja, nach dem Black Star greifen, die sind dann sozusagen, die sind am Rand, so, ne? Ja. Keine Ahnung.
Ja, Wahnsinn. Es ist, ja, vor allem, ich verstehe mal nicht, was an dieser Tonart dann so faszinierend zu sein scheint, kompositorisch, oder, naja,
und das ist der Ton, das ist der große Ton. Also ich glaube, man versteht das besser, wenn man sich mal also Beethovens Neunte anhört und dann auch Bruckners Neunte. Da kommen diese Tonarten einfach nochmal als Charakter sehr, sehr stark raus.
Mhm. Ja, es ist halt nie so eins zu eins zu erklären, woran es halt dann liegt. Es hat sowohl historische Gründe als auch private Gründe, dass halt dann die Komponisten natürlich aufeinander halt dann zugreifen und dann halt sagen, oh, der hat schon in D-Moll komponiert, also mache ich das mal auch so.
Also Bruckner als großer Beethoven-Nachfolger seine eigene 9. Symphonie schreibt man dann auch in D-Moll. Das ist völlig klar, da gibt es überhaupt keinen Zweifel.
Klar, so. Ne? Das ist so, aber wir gehen mal weiter. Jetzt kommen wir nämlich wieder zu einem Rock-Pop-Stück. Wir machen also zwei klassische Stücke und zwei moderne Stücke. Das ist irgendwie so schön bei dir, Johannes. Du kennst dich nicht nur wahnsinnig gut in der Klassik aus und bist dazu halt aber auch noch, man kann mit dir halt aber auch über andere Musik reden. Und das ist zum Beispiel was ich sehr häufig feststelle bei krassen Klassik-Nerds, die dann aber mit Rock-Pop so gar nichts anfangen können und das auch fast überhaupt nicht hören. Und
ich bin sehr gerne Zweifach-Nerd.
Genau, du bist ja Zweifach-Nerd. Du machst selber beruflich klassische Musik, machst aber auch beruflich Rockmusik und hörst sie privat und was auch immer. Hören wir uns nun das letzte Stück an. Das ist nämlich von Queen. Und der Song heißt I'm Going Slightly Mad. Wir spielen die erste Minute einfach mal direkt zum Einstieg. Dann wissen wir alle, worum es geht.
When the outside temperature rises and the meaning is oh so clear, 1001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. It finally happened. Whoa, it finally happened. I'm slightly mad. Oh dear.
Huh. Das schon, also da stelle ich mir halt immer vor, wie Freddie Mercury schon ziemlich schwer gezeichnet von seiner AIDS-Erkrankung, beziehungsweise HIV-Infektion, in seiner Riesenvilla in Montreux sitzt, sich eines Morgens an den Flügel setzt und sich denkt, ach komm, ich schreibe mal ein neues Lied und dann kommt das raus.
Yes. Paul, und in welcher Tonart sind wir? Sag du's.
Na, ratet mal. Wir sind natürlich in D-Moll.
Ah. Und das ist kein Zufall.
Es ist eben halt, das kann ich mir auch einfach nicht vorstellen, dass es Zufall ist.
Und der Bass, genau, spielt diesen, ne, langsam diesen D-Moll-Akkord, ne, aufwärts. Und die ersten zwei Harmonien in der Strophe ist dann auch das und das. Das kann man sogar auf das Mozart-Requiem auch beziehen. Ne? Also,
es ist eine sehr ähnliche Harmonik auf jeden Fall da drin, ja.
Yes.
Also das ist schon, wow, das ist gruselig. Generell ist dieses ganze Album ziemlich gruselig. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, Queen auch drauf und runter gehört, wahrscheinlich alle Alben irgendwie mal durch.
Ja, also doch, also Innuendo ist das letzte Album, ne, und das geht unter die Haut, finde ich.
Innuendo geht tierisch unter die Haut. Bei Queen muss ich noch halt gestehen, dass es meine erste Band war, die ich so richtig aktiv gehört habe. Da war ich so 10, 11, da hat mein lieber großer Bruder mir damals noch MP3-CDs dann gebrannt, die ich auf meiner Anlage dann immer gehört habe. Und Queen war wirklich so die erste Band, die ich verschlungen habe. Also dann auch, ich glaube, so eine Rolling Stone-Biografie drüber gelesen habe, eine sehr gute, ausführliche.
Er hatte Jonathan hatte damals diesen, oder ihr hattet diesen Plattenspieler zu Hause, der auf CD brennen konnte, ne?
Genau, und, genau. Ja, da haben wir die Queen Greatest Hits 1
von Vinyl auf
CD. Von Vinyl auf CD. Und es gab bei, Crazy Little Thing Called Love, glaube ich, hat Jonathan aus Versehen gegen den Plattenspieler einmal gehauen. Deswegen gab es so einen Slide-In am Anfang.
Wir haben noch
reingewischt und dadurch klang es so cool. Und ich weiß nicht, vielleicht war es sogar du, aber Jonathan meinte irgendwann mal, dass jemand ganz enttäuscht war, dass das gar nicht im Original so ist, sondern nur in dieser CD-Variante, die wir da entworfen haben. Aber es ist sowieso eine tolle Band, um mit Musik anzufangen, weil also Queen lebt ja extrem von den Chören. Die haben immer 10, 20, 30 Mal overgedubbt, dass der Chor dann so richtig fett klingt. Das Schlagzeug ist immer so direkt ans Ohr gemischt. Jetzt auf der letzten Platte nicht ganz so doll, weil das so ein bisschen der 90er-Jahre-Mischstil nicht so ganz gepasst hat. Da hat man, war die Tendenz eher alles halt Metall einzukleistern, bis es nicht mehr geht. Hört man auch auf der Platte sehr deutlich, so diese Mischweise der 90er-Jahre. Und Innuendo ist auch schon musikalisch wieder ein krasser Höhepunkt. Die letzten Alben davor waren nicht so dolle oder gelten auch unter
Queen-Fans. Finde ich ja nicht. Auch wenn ich mit 80s eigentlich nichts anfangen kann.
Eigentlich auch nicht. Also ich finde The Miracle zum Beispiel wirklich richtig shitty. Es gibt zwei, drei gute Songs drauf, ansonsten ist richtig viel Ramsch.
Super, aber gut.
Na gut, du magst ja auch Hot Space. So die,
stimmt, ja.
Die Platte auch, von Anfang der 80er, wo sie auf einmal Disco gemacht haben. Und so richtig, ich stelle mir immer so vor, wie so harte Queen-Fans, die halt noch so Fat About Them Girls
gesungen haben.
Die haben natürlich geweint. Dann halt irgendwie so Hot Space anmachen, dann also schlimm. Innuendo wiederum, letzte Platte von Queen, wie gesagt, 1991 erschienen. Freddie Mercury ist ein Dreivierteljahr später gestorben. Ist schon, der Albumtitel macht schon Gänsehaut, denn was heißt Innuendo, Johannes?
Na, Innuendo ist eigentlich so ein perverser Witz, ne? Oder? Also so kenne ich es auf jeden Fall. So wird's benutzt in Englisch, so wie eine Zote, würde man auch sagen.
Okay, also es ist, so das passt umso besser. Also es wurde mir bei Google übersetzt, einfach nur als Anspielung, das war Andeutung.
Ja, genau, Andeutung,
aber,
genau.
Aber gerade wenn es auch so ein, ich sag mal, so ein Zote, also sowas, was macht man eigentlich nicht in so eine Richtung,
ja, genau.
Es passt erst noch viel besser zu Mercurys Humor. Der ja genauso, glaube ich, sowas geliebt hat, der wahrscheinlich ein einziges Innuendo war in der Zeit seines Lebens. Und dazu ist halt eben auch, sind die ganzen Songs schon mit den Titeln eine Anspielung auf den Tod. Also die Songs heißen Innuendo, der Titelsong, I'm Going Slightly Mad, das, was wir gerade gehört haben, was wir uns gleich nochmal ein bisschen intensiver angucken wollen. These Are the Days of Our Life, The Show Must Go On als letzter Track. Also welcher Künstler schafft es denn, sich so ein Schlusstrack zu setzen für seine Karriere, wo er nochmal singt, ja, es muss halt trotzdem irgendwie weitergehen.
The Show Must Go On, ja.
Show Must Go On, auch wenn ich nicht mehr da bin. Ja. Es gibt Delilah, einen Abschiedssong auf seine Katze. Freddie Mercury war ein großer Katzenliebhaber, hatte haufenweise davon zu Hause. Also es ist unglaublich.
Bijou, ist nicht auch Bijou seine Katze?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Den Song habe ich nie richtig verstanden, leider. Aber es ist auf der einen Seite, es ist unglaublich traurig, dieses Album zu hören. Gerade wenn man es halt weiß, dass mindestens Freddie Bescheid wusste. Da gibt es ja widersprüchliche Angaben, wer von seinen Bandmitgliedern jetzt eigentlich wann eingeweiht wurde. Mhm. Also Brian May schreibt in seiner Biografie, sie hätten eigentlich erst wie ein paar Wochen vor seinem Tod erfahren, dass es jetzt wirklich AIDS ist und es vorbei ist. Dann sagen aber andere, es wussten doch schon zumindest so die letzten ein, zwei Jahre Leute eigentlich Bescheid. Was auf jeden Fall nicht stimmt, ist so, wie es jetzt in dem, ja gerade auch in dem Film Bohemian Rhapsody jetzt auch rübergekommen ist, dass die Band bereits 1985 eingeweiht wurde.
Vor dem großen Live-Aid-Konzert.
Vor dem großen Live-Aid.
Da wusste er es, glaube ich, nicht mal selber.
Genau, da wusste er es selber noch nicht mal. Also
vielleicht war er noch nicht mal infiziert.
Das weiß man halt nicht. Man schätzt, man vermutet, dass er sich in seiner Münchner Partyzeit infiziert hat. Aber das ist auf jeden Fall, wie gesagt, im Film so dargestellt, nicht richtig. Wie es auch immer halt ist, also ich bin mir sehr sicher, dass Freddie wusste, dass er nicht mal allzu lange hat. Und das hörst du in jedem Song raus, wirklich in jedem. Selbst in den Songs, die Brian May oder Roger Taylor geschrieben haben, hörst du in der Gesangslinie, dass er nochmal wirklich alles raushaut. Also Mercury hat dieses unglaubliche Talent, aus jeder Gesangsphrase noch so ein eigenes Kunstwerk zu machen. Also dass du nicht jede Phrase einzeln nehmen kannst und sie ist für sich schon krass. Und das ist ein unglaublich starker Ausdruckssänger. Also finde ich immer noch mit Abstand auch der beste Rocksänger, den es gab.
Ja, und teilweise anscheinend auch schon im Rollstuhl dann eingesungen. Ne? Und dann gibt es ja diese Platte danach, The Made in Heaven, wo dann die Bandmitglieder nochmal die große Inszenierung gemacht haben, ne? Weil Made in Heaven ist ein älterer Song. Oder da haben sie aus älteren Songs zum Teil, und aber auch aus Entwürfen, an denen er gerade noch gesessen hatte, bevor er gestorben ist. Er hat ja, glaube ich, bis er wirklich gar nicht mehr konnte, hat er noch aufgenommen, ne? Auch nach Innuendo noch. Also der Mann steht vor dem Abgrund. Und, ja. und ich weiß nicht, ob du das Musikvideo kennst von Ungarn Slightly Mad. Ne? Da siehst du ihn gekommen, auch schon als... Ach so, wärst du gleich... Nee, ach so, sorry, nee, dann willst du ihn vorwegnehmen.
Das ist wunderbar. Nee, dann steige ich direkt gleich da
rein. Man sieht ihn als Schatten seiner selbst, ne, in diesem stummfilmartigen Kontext. Also es hat was von Chaplin, aber es ist eben so schauerhaft, weil er so mager ist und so dünn und eigentlich ja ein Sänger, der auch gerne mit seinen Muskeln geprotzt hat in irgendwelchen Superman-Kostümen und halb nackt auf der Bühne und jetzt auf einmal so schmächtig und eingefallen, also das finde ich immer auch heftig zu schauen, dieses Musikvideo.
Ja, vor allem, was ich aber auch schön finde an dem Musikvideo, dass du auch schon da halt siehst, wie sich diese Band immer noch unglaublich gut verstanden hat, glaube ich, so bis zum Schluss, also waren das schon echt wirklich richtig gute Freunde alle und Familie füreinander, die zu der Zeit halt eh schon so alles durch hatten. Ich glaube, die waren auf so einem, ach Gott, das ist jetzt, Freddy wird nicht mehr lange leben, wir machen jetzt hier noch die schönste Zeit auf Erden nochmal.
Ja, und die Selbstironie, ne? Also, also auch das Freddie Mercury, ne? I think I'm a banana tree und so, ne? Also es gibt auch in diesem, im Angesicht des Todes noch diese Ironie, ne? So ähnlich wie bei Bowie, das I'm not a pornstar ist vielleicht, ne? Also es gibt diese, auf einmal diese Brüche, die das auch ausmachen.
Ja, was ich habe zwei Stellen noch im Text markiert, die ich immer besonders gruselig finde. 1001 yellow daffodils begin to dance in front of you, dear. They're trying to tell you something. Also das finde ich, da finde ich diesen Gedanken so faszinierend, dass man Halluzinationen sieht, vielleicht aufgrund seiner Krankheit, vielleicht aufgrund seiner Medikamente, aber sich die ganze Zeit fragt, okay, hat das aber eine tiefere Bedeutung, dass ich das da gerade sehe? Halluzinationen als Teil meines Unterbewusstseins, die jetzt hier gerade reinploppen, es steckt da ein tieferer Zusammenhang noch dahinter. Und dann ist, was du halt gerade gesagt hast, this kettle is bowling over, I think I'm a banana tree. Also er nimmt sich selber immer noch so wunderschön auf die Schippe und das hat sich, das hat, glaube ich, auch den anderen Bandmitgliedern das nochmal so schwer gemacht, dass er immer halt noch so witzig war und immer noch so ein liebenswerter, fröhlicher Mensch war, trotz seines Leids, durch das er da gegangen ist. Mhm. Die allerletzte Zeile ist eigentlich auch nochmal das Schönste, but my dear, how about you? Also nochmal so. Also man fragt, du, also ich werde verrückt, aber sei doch mal ganz ehrlich zu dir selbst. Bist du das nicht auch manchmal?
Es hat diese Art von Conferencier, ne, wenn wir so an das Musical-Kabarett denken oder so. Ne, so dieser Presenter, der gleichzeitig auch immer so die persönliche Ebene sagt und so, was eigentlich mit dir, liebes Publikum, ne? Was denkst du gerade so? Und du hast, was mir gerade noch einfällt, du hast diese Chöre angesprochen. Also ne, bei Queen natürlich Chöre, also Queen wäre nichts ohne diese Wahnsinns-Background-Chöre, die sie immer machen. Hier für dieses Stück hat er aber oder benutzt die Band einen Chor-Synthesizer, ne? Und das ist ja auch immer was sehr surreal klingt. Also das gibt's bei Muse manchmal, das gibt's bei Radiohead, also so gesampelte Chorstimmen, die eigentlich gar nicht richtig nach Chor klingen, ne? Immer dieses Ha und Ho. Und das eben als Klavierinstrument gespielt, klingt irgendwie immer für mich auch so ein bisschen weltfern irgendwie, ne? So, also sehr, sehr stark. Statisch und gruselig irgendwie so auf eine Weise. Weißt du, was ich meine?
Ja, gerade so. Halt so, wenn man sich halt so wie du auch professionell mit Chören beschäftigt, ist natürlich noch mal so doppelt eigenartig, wenn du Sound halt dann künstlich erzeugst. Ne?
Es ist sehr eigenartig. Inzwischen kann man ja auch Vokalfarben dann noch so verändern und ineinander morphen. Ne? Wahrscheinlich kann man irgendwann perfekt auch Sprache darstellen. So. Aber so klingt es halt wie, als wäre etwas nicht richtig. Ne? Es ist eine dritte Natur, die da dazukommt. Weil der Chor singt ja nicht wirklich, sondern es sind letztendlich Klaviertasten. Oder ist es ein Chor? Ne? So diese Mischwelt, das ist irgendwie das ist sehr spannend.
Dieses Motiv. Nee, dieses auch auf die
Genau.
Das, was auch so ein bisschen wie Kirchenglocken halt dann auch gleichzeitig klingt, ne? Also ich möchte noch einmal ein Augenmerk auf den Refrain legen, weil es so ein, ich finde so typisch.
Der Refrain steht nämlich.
Ja, genau. Das ist auch das Schöne. Der Refrain wiederum. Wir gucken jetzt einmal kurz an, oder ich spiele mal kurz, wie sich das hier entwickelt. Na, wir haben. Allein schon hier, was passiert denn hier auf einmal? Hier geht's richtig
hart. Fis-Dur, ne? Also D-Dur, Fis-Dur, Großterzbeziehung, ne? Wieder. Dann D-Dur.
Dann sind wir auf einmal in D-Dur im Refrain, ne? Wie ist denn das passiert?
Ja, naja, D-Moll und D-Dur liegen natürlich sehr nah irgendwie dann doch beieinander, ne? Und sind, aber D-Dur eben.
Es geht wieder um Auferstehung, oder?
Ja, Auferstehung, die gute Frage. Ne? Er wird verrückt, I'm going slightly mad, kommt ja dann erst als Zeile in D-Dur. Ist natürlich auch eine Ironie, die dahinter steht, ne? Aber es ist eben, also diese Farbe zwischen Moll und Dur und dann Fis-Dur, also als was du gerade gespielt hast, ne? D-Dur. Das sind auch wieder diese weit auseinanderliegenden Tonarten, die wir aber durch den gleichen Tonfiss hier glauben können. Also es schwebt und es ist eben nicht einheitlich, sondern es morpht, es verändert sich, ja.
Ich finde gerade bei diesem Harmoniewechsel muss ich immer an Imagine denken. Da kommt es ja am meisten, glaube ich, vor, genau. von John Lennon. Wie geht es?
Yes, genau, ja.
Was? Also auch so ein ganz...
Ist natürlich auch eine Pop-Wendung.
So Bumper, ja. Es ist so richtig, richtig harte Pop, mir geht halt richtig voran und nimmt dich total emotional mit. Passt hier ja eigentlich so gar nicht rein von der ganzen Grundstimmung, nee, des Songs her. Aber ist halt, wirkt dadurch halt umso stärker. Und jetzt halt nochmal zum Refrain, da finde ich halt das Schöne, dass die, wenn man mal darauf achtet, da singt die Melodie, die Freddy dort singt, halt genau die Harmonik auch noch mit. Wir sind in Dur, pardon.
Zurück nach D-Moll, ne? Also.
Genau. Und dann geht's halt wieder in die Strophe über. Aber das
wir haben noch gar nicht viel gehört von dem Song, ne?
Wir haben nicht viel gehört. Wir haben lediglich die ersten Minuten. Der Song geht wiederum halt aber auch nur 4 Minuten in dem Fall. Deswegen hat man jetzt gar nicht so viel. Und wie gesagt, ich empfehle sowieso die Songs am besten eigentlich davor oder halt danach nochmal in ganzer Länge zu hören. Jetzt passiert allerdings nochmal im letzten Refrain nochmal etwas, was wir uns auch noch gar nicht angeguckt haben. Und deswegen hören wir nochmal die letzte, ich glaube, das ist die knapp letzte Minute des Songs nochmal rein. I'm knitting with only one needle, unraveling fast, it's true. I'm driving only 3 wheels these days, but my dear, how about you? I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. Ja, das ist immer das Krasse, ne? So bei, wir sind in einer komplett anderen Tonart jetzt auf einmal, wem es aufgefallen ist, wäre nämlich ein Key Change, den sogenannten. Es geht nämlich von auf einmal in H
als Dominante zu E-Dur, ja.
Und dann geht es in D-Dur. Also einfach ein ganz Ton höher wird nochmal der letzte Refrain.
Und das ist ein klassisches Mittel-Pop-Song, genau, ne? Das also ist das so ist der Key-Change am Ende, ja. Eigentlich auch untypisch für Queen. Ich glaube, das gibt es nicht so oft bei Queen, oder?
Ich müsste man mal richtig reinrecherchieren.
Eigentlich, wenn man noch so einen draufsetzen will, genau, ne? Und das ist natürlich bei dieser Zeile I'm Going Slightly Mad irgendwie auch nochmal ironisch, das dann nochmal so zu toppen, ne?
Also der Song erinnert mich die ganze Zeit immer, also es schwebt irgendwie so zwischen Chanson und Pop-Song irgendwie sowas, so von der Stilistik her, weil es mal so mein Gedanke. Und dass man dann halt auch nochmal so ein richtig so ein, das ist eigentlich eher so ein Stilmittel des richtig harten Pop, also so DSDS-Pop, sag ich mal, dass du so den letzten Refrain dann aber nochmal einen Halbton oder vielleicht sogar einen Ganzton höher spielst, weil es halt nochmal so einen letzten Pump halt nochmal dann gibt.
Es kann aber auch praktische Gründe haben, weil, also was man auch sagen muss, dieser Song ist sehr, sehr tief für Freddy.
Das stimmt.
Es ist alles Basslage eigentlich, ja, ne? Es ist alles hier in irgendwie in
kein, dieser... Und auch keinen hohen Schmetterton, ne?
In dieser Lage, ne? Es ist relativ tief für ihn und vielleicht ist es auch ein Grund, dann am Ende nochmal einen Ton höher zu gehen, ne? Also, weil damit auch diese Madness nochmal ausgedrückt wird. Er spricht ja fast sehr tief schon, ne? Es ist ja, also, weil die Gesangsstimme da einfach auch zu Ende ist von ihm. Er ist ja sonst eigentlich immer wirklich 1-2 Oktaven höher unterwegs.
Ja, und beherrscht, ich glaube, ist einer der wenigen Menschen, die ja irgendwie 3,5 Oktaven hatten, ne? Also, oder auf jeden Fall über 3. Also, er hat eine Platte von ihm, die er mit einem Song, den er mit Montserrat Caballé gemacht hat, der großen Opernsopranistin für, ich glaube, das waren die Olympischen Spiele in Barcelona.
Die ist ziemlich gruselig, diese Platte, oder? Also da bin ich dann
wieder schon sehr, sehr, sehr eigenartig, auf jeden Fall, das ganze Ding. Aber der Titelsong ist ganz schön, auf jeden Fall. Ich finde es zumindest ganz nett. Und er hat halt dort, als Montserrat Caballé noch nicht da war, war schon alles vorbereitet, es war alles eingespielt und dann ging es halt darum, wer singt denn jetzt schnell die Demo halt ein für die Sopranistin, dass man zumindest schon mal was hat, woran man sich orientieren kann für die Aufnahme. Das ist so ein Standardprozedere, dass du erstmal eine Demo-Version halt einspielst, dass du zumindest was vorzuzeigen hast, dass du den Song ein bisschen strukturieren kannst, auch für den Studiomann. Und Freddy geht dann ins Studio, ja, ich mach das und singt halt diese ganzen hohen Passagen halt aber nochmal schnell ein in seinem Mörder-Falsett. Und hier kam ins Studio und hört sich das an und war schwer beeindruckt, wie dieser kleine süße Inder, zwar indisch, britische Mann das alles einfach so aus dem Stegreif einfach mal so eingesungen hat.
Aber vielleicht hätte man das so lassen sollen dann auch, ne?
Vielleicht, ja. Ich finde es auch sehr eigenartig. Ich finde den Song aber irgendwie witzig. Also, das ist so wie das Ding, so bei Freddys Sachen, selbst die Sachen, die nicht so gut geworden sind, zumindest irgendwie noch witzig dabei. Ja, haben gewissen Unterhaltungswert.
Immer, ja, ja, immer.
Wir sind damit eigentlich am Ende. Wir haben auf jeden Fall alle Clips gespielt, die ich vorbereitet habe. Johannes, fällt dir noch was ein, was
ja,
du jetzt noch
also sagen genau, möchtest? Mir fällt noch ein Begriff ein, der irgendwie noch fallen, also vielleicht fast schon fallen muss, und zwar ist es der Begriff des Schwanengesangs. Wir haben diesen Begriff aus der griechischen Antike, und das ist geht auf verschiedene Mythen zurück, wo Schwäne beschrieben werden, die kurz vor ihrem Tod noch einen wunderschönen Gesang anstimmen, also so schön singen, wie man es noch nie gehört hat. Wobei ja sonst Schwäne überhaupt gar nicht irgendwie mit Gesang in Verbindung kommen.
Fauchen halt höchstens.
Ja.
Greifen nicht im Freibad an und so.
Aber der Schwanengesang ist wirklich ein Jahrtausende altes Genre sozusagen. Und klar, dann fällt uns dieses Chorstück ein, The Silver Swan, ne, von Gibbons, was natürlich in der englischen Chorliteratur eine sehr große Rolle spielt. Dann Led Zeppelin hat diesen Titel benutzt oder diesen Namen benutzt für ihr Label, Swan Song Records. Mhm. Interessant, ne? Schwanengesang ist eben der letzte Gesang von einem Individuum oder klar, dann gibt's ja auch, ne, mach mir den sterbenden Schwan oder diese komischen Redewendungen, die man da heute kennt, aber das ist eben ein Begriff, der irgendwie in dem Kontext natürlich eine Rolle spielt. Es wurde sehr viel bei Zeitungskritiken dann auch gesagt, David Bowie stimmt seinen eigenen Schwanengesang an und so weiter, ne? Und das ist bei den Komponisten, die zumindest wussten, worauf es hinausläuft, ist der Begriff einfach wichtig.
Ja. Was genau charakterisiert denn den Schwanengesang? Ist es einfach wirklich nur dieser Vorgang von letzte Möglichkeit nochmal was zu zelebrieren und jetzt muss es besonders schön sein? Oder gibt es auch in der Mythologie schon eine gewisse Klassifizierung für diese Schwanengesang?
Nee, ich glaube, es geht wirklich um die, jetzt muss ich aufpassen mit meinem Mikrofon. Das hast du nicht übersteuert. Um die pure Schönheit des Gesangs. Also wir haben Bei Freddie Mercury jetzt bei dem Queen-Song haben wir diese Ironie vor allem, ne? Das ist aber das einzige Mal. Bei den anderen Beispielen geht es, glaube ich, schon um einen sehr, sehr hohen Anspruch. Also Perry versucht wirklich einen riesengroßen Wurf nochmal zu machen. Und ich glaube, dass dieser Zyklus von ihm auch der bekannteste ist, ne? Aus seinem Schaffen. Auch David Bowie, zumindest in dem Mittelteil von Black Star, geht es ihm wirklich darum, sich auszudrücken. In einer Weise, wie er es besonders leidenschaftlich vielleicht nochmal macht. Also, und das ist vielleicht das Wichtigste, ne? an diesem letzten sich der Welt zuwenden.
Ja, es ist auch im Text ja eigentlich auch schon drin, ne? Jetzt bei Bowie. Something happened on the day he died. A spirit rose a meter and stepped aside.
Ja, genau.
Ja, es ist, ja, doch, stimmt. Wenn man das in diesem Kontext des Schwanengesangs sich nochmal gibt, ist es, ja doch. Somebody else took his place and bravely cried, I'm a black star, I'm a black star. Und bravely cried, ne? Genau. Schon da ist, ja, es ist ja schon drin.
Also das Weinen ist auch wichtig, ne? Mhm. Das Weinen für den Schwan. Also ja. Der Schwan weint auch und das sind besondere Tränen, ne, die er weint. Und bei Gibbons in dem Text, da sind ja dann diese, da ist es eben dann noch, da fasst er auch nochmal zusammen, sozusagen, was, wie schlecht die Welt ist oder wie viele törichte Menschen eigentlich auf der Welt sind und so. Also das, also, ne, also den Rundumschlag am Ende nochmal in Kombination mit der schönsten Musik. Das ist, glaube ich, das.
Einfach so ein musikalisches Fazit sozusagen.
Genau, ein musikalisches Fazit, ja. Genau. Und das kann sehr düster ausfallen, das kann ironisch ausfallen, das haben wir ja heute gehört, ne?
Ja.
Und das kann sehr pessimistisch ausfallen, das kann auch sehr optimistisch ausfallen, ne? Also je nachdem.
Ja, es ist so, also bei Perry würde ich sagen, es ist Trauer und es ist alles irgendwie. Es ist Ironie wahrscheinlich so am wenigsten noch. Genau, aber es ist nochmal Licht am Ende. Bei Bowie ist es so eine Mischung aus Verzweiflung und Ironie, finde ich.
Ja.
Beim Requiem schwer zu sagen, weil ich glaube, da diese genau diese Note eben halt nicht bewusst drin war, oder es ging dem ja, es ging ja
Mozart nee, weil nicht er, darum, er hat es mal. Genau, er hat es auch zu lebt, also zu er Lebzeiten genau. Und er hat wirklich, ne, also Mozarts Leben sollte weitergehen. Ja. 1792, 93, 1800. Er war ja erst Anfang 30, ja, ne? Ja.
Oder was oder Mitte noch, 30. Was er alles geschrieben hat,
also,
ne?
Also genau.
Wenn man sich überlegt, der war Anfang 30, der ist ein bisschen älter als du jetzt, ne? Und ja, und hat halt einfach so einen Berg an krassen Sachen geschrieben, was ja noch unglaublicher Arbeitsaufwand auch noch war.
Und ne? Ihm ging es wirklich darum, also jetzt großen pathetischen Stil umzuwandeln, ne? Oder umzusetzen. Ne? Also darum ging es ihm, deswegen ist er, wie du ja auch schon gesagt hast, ein Spezialfall.
Ja. Ja, und wie seid jetzt zum bei Queen, bei Freddie Mercury hat noch mal ein. Ja, auch halt eigentlich auch wieder so eine Mischung aus Verzweiflung und Ironie. Ne? Da die Ironie überwiegt halt dann noch mehr, weil.
Bei dem Song, ja.
Bei dem Fall. Song zumindest. Ja. Bijou wiederum jetzt auch auf der Innuendo-Platte ist schon wirklich sehr traurig. Und auch Show Must Go On, es ist ja auch irre hoch wieder. Ne? Ich glaube, er haut Zeh auch nochmal raus zum Schluss. Ja. Ne? Also gibt nochmal so richtig einen mit nochmal der ganzen Nachwelt. Ein Hinweis hatte ich noch. Ich hatte dich ja schon vorab, hatte ich dich ja angefragt, ob du für diesen Podcast zur Verfügung stehst. Oder zwar habe ich erstmal gefragt, ob du noch Stücke kennst, die halt auch in ähnlichen Vorzeichen entstanden sind. Du hattest mir dann Tschaikowskis 6. Symphonie, glaube ich, auch noch empfohlen.
Ja, genau. Also da ist auch.
Die ist auch heftig auf jeden Fall. Also krasse Musik.
Ganz, ganz heftig, ne? Also da haben wir auch schwärzeste Musik, aber toll. Also die Symphonie ist auch eine von den klassischen Stücken, die man gut greifen kann, schnell. Also wo man nicht lange braucht, um da so reinzukommen.
Also ich fand den letzten Satz halt auch wirklich am...
Das ist der heftigste, Wahnsinn. Ja.
Wow, irre. Das geht halt wirklich irre ab. Und da hast du ja auch noch erzählt, der war verkappt, homosexuell, so sein ganzes Leben und hat also eigentlich nicht so ein richtig, also nicht glückliches Ende so für ihn.
Ganz schlimm. Und er hat auch gesagt, also in der Konzeption von der Symphonie, er ist 10 Tage nach der Vollendung gestorben. Und sie wurde auch zu seiner Beerdigung aufgeführt. Und hat gesagt, also er hat viel geweint bei der Konzeption. Also man muss auch wirklich heulen, wenn man das Stück hört und intensiv erlebt, dann ist das so. Übrigens, Mozart Requiem, auch bei dessen Beerdigung, wurden Teile aus dem Mozart Requiem gespielt. Also auch, ja, wie bei Perry, ne? Also das heißt, es wurde auch gemacht. Und das ist auch ein Mythos über dieses Armenbegräbnis von Mozart. Er hat eine Begräbnisfeier bekommen, wo auch Salieri da war. Ne? Also solche Sachen können wir noch kurz nachtragen. Ja, und dann haben wir aber in dem Jahr 2016, wo Bowie gestorben ist, ne, da sind ja nicht nur Katastrophen passiert wie die Wahl von Trump und der Brexit, sondern wir haben außer David Bowie auch Prince verloren, Leonard Cohen, George Michael, also wirklich Größen aus der Musik. Ja, ne? Das ist alles 2016.
George Michael ist ja tot, das habe ich voll vergessen. Ja.
George Martin, der Beatles-Produzent.
Ja, der ist also auch gestorben. Das war ein scheiß Jahr echt für die Musik.
Also, Wahnsinn. Das ist heftig, wer alles in diesem Jahr gestorben ist.
Und warst du auch noch in England, also warst du dann noch näher dran.
Ich war sozusagen, ne? das war krass. Ne? Ja, also das krass. War echt, also dieses Jahr, man hat ja auch am Ende dieses Jahres gedacht, also ich glaube John Oliver, dieser, weißt du, Last Week Tonight, der diese HBO-Show hat auf YouTube auch, der hat am Ende noch gesagt, fuck you 2016. Ja. Ne? Also das war dann wirklich, der darf man das sagen hier in deinem Podcast?
Nö, man darf alles sagen, ich bin da auch nicht mit Schimpfwörtern, ja.
Naja, und dann Leonard Cohen eben mit seinem letzten Album. Das war ja meine Idee noch hier.
Das Ding ist, war bei der Song, den du mir empfohlen hattest, ist You Want It Darker.
Ja.
Der hat auch noch das hebräische Wort Rineni, ich schätze mal, ich spreche es sehr falsch aus, enthält, was aber wirklich so viel heißt wie I'm ready, my lord. Und
ich verstehe da immer Hey Nani, und Nani heißt nämlich Totengesang.
Ah, okay.
Interessant. Aber
okay.
Interessant.
Dann, also ich meine, das gelesen zu haben, wir haben jetzt hier zwei unterschiedliche Interpretationen, aber das gucken wir nochmal nach, was davon richtig ist.
Ach so, kann doch beides sein, ist doch gut.
Vielleicht ist auch beides richtig. Auf jeden Fall, Cohen fehlt schon so ein bisschen die Gesangsstimme, also es ist eher nur noch ein Sprechgesang eigentlich, den er da abgibt und immer schließt mit einem I'm ready, my lord. Also auch er wusste, es ist durch, es ist vorbei. Und ich hätte eigentlich den Song super gerne hier noch präsentiert, weil er auch so stark ist. Und er ist aber leider nicht in D-Moll, sondern in E-Moll. Deswegen war er natürlich raus. Ich hänge den Song aber auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes als Empfehlung. Und ich glaube, dann sind wir nämlich jetzt tatsächlich durch. Das war auf jeden Fall die Folge Schreib mir das Lied vom Tod. Wir sind, ich habe, wie gesagt, das einfach mal ausprobiert. Ich bin auf eure Reaktion sehr gespannt. Verteilt diesen Podcast in der Welt. Und jetzt, Johannes, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, wir singen beide in einem Chor, beziehungsweise ich singe, du dirigierst. Wie heißt denn dieser Chor?
Vokalsystem heißt dieser Chor.
Vokalsystem, aha. Und uns gibt es zu hören, und zwar dich gibt es ja dann auch zu hören und zu sehen demnächst.
Ach so, machen wir Werbung für unsere
Konzerte? Wir machen Werbung für unseren Chor, natürlich.
Ja, also wir singen dieses Perry-Stück und zwar im Januar, am 18. und 19. Januar 2019. Einmal in der Pauluskirche in Zehlendorf und einmal in der Martin-Luther-Kirche in Neukölln.
Also jeweils, Berlin, also Berlin für alle internationalen Hörer.
For our international audience. Genau. We do the whole 2 hours in English again. Let's start from the beginning.
Ja, es ist, das ist auf jeden Fall, es kann ich nur empfehlen. Ich liebe meinen Chor unglaublich. Es ist, es werden tolle Konzerte. Wie gesagt, der Perry wird in seiner Gänze zu hören sein. Mozart Requiem hatten wir auch mal aufgeführt, immerhin. Und ja, Blackstar und Queen kommen.
Machen wir auch irgendwann.
Machen wir dann irgendwann, wenn wir eine ganze Konzertreihe zu dem Thema mal veranstalten. Das wäre doch mal eine Idee.
Ja, auf jeden Fall.
Ansonsten, Johannes, ich danke dir tausendfach. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Ja,
mir auch. Ging in einem Abwasch durch. Ich war so super nervös davor und habe tausend Notizen gemacht, wie ich was und so weiter.
Aber
und
es war doch ganz flüssig.
Eben, ich wusste auch ganz genau, es bringt, also dieses ganze Vorbereiten ist eh meistens immer überflüssig, weil es dann doch halt irgendwie immer alles ganz anders kommt. Ich bin auch mit meiner Stimme gut durchgekommen, hoffe ich zumindest. Ich bin ein bisschen erkältet, man hört es vielleicht auch. Aber bis jetzt ging's. Ansonsten wünsche ich vor allem meinen lieben Hörern fröhliche Weihnachten. Einen ganz, ganz tollen Rutsch ins neue Jahr. Hört euch noch alle weiteren Folgen an, die ich veröffentlicht habe. Ich habe meinen Podhoster gewechselt, das haben vielleicht einige mitbekommen. Das heißt, ich empfehle euch, gerade wenn ihr über einen Podcatcher hört, einfach den Link nochmal zu erneuern, dann müssten alle Folgen wieder da sein. Bleibt gesund, bleibt aufrecht, lasst euch reich beschenken. Und wie gesagt, rutscht gut rein. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Macht's gut, bis dann, ciao.